Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias.
Es ist soweit. Wir haben unseren Geburtstag verpennt.
Ja, es fiel mir tatsächlich auf. Wann fiel es mir auf? Ich glaube, kurz vor der Talkshow, so 2 Minuten vorher. Ich habe irgendwie irgendwas geguckt und dann fiel mir auf, dass wir Geburtstag hatten am 22. oder am 21. Irgendwann letzte Woche.
Und ich würde sagen, lass uns doch nachher mal als Geburtstagsgeschenk noch ein paar Beleriand-Karten verlosen.
Yay!
Aber jetzt die wichtige Frage natürlich erstmal, was ist denn dein Tee der Folge?
Mein Tee der Folge ist leider ein Lebkuchentee. Ich hasse Lebkuchen aus ganzem Herzen. Ich hasse Lebkuchen so sehr, wie Fëanor Morgoth hasst. Und drin sind süßes Brombeerblatt, Buchweizen geröstet, Cassia-Zimt, Blutorangen, Piment, Buchweizenkraut, Tulsi, Basilikum, Ingwer, Nelken, Sternanis, Anis, Kardamom und Pfefferschwarz. Und ich werde jetzt diesen Tee trinken und wenn ich zwischendurch komische Geräusche mache, die ungefähr so klingen, dann liegt das daran, dass ich den Tee trinke.
Wieso machst du dir denn so einen Tee dann?
Weil der jetzt dran war in meinem Adventskalender.
Okay. Ach ja, wir haben ganz viel Feedback reinbekommen. Wir haben wirklich, wie gesagt, so viel Feedback reingekommen. Maria, dass ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile wirklich mal eine Feedback-Folge machen können, wo wir auf euer Feedback eingehen. Also in den letzten Folgen, in den letzten Tagen kamen teilweise mehrere Feedbacks täglich rein, was mich natürlich sehr freut. Und für heute hast du 2 Feedbacks rausgesucht.
Ja, es kam sehr viel Feedback, vor allem von Leuten, die, glaube ich, gerade angefangen haben mit dem Podcast oder geschrieben haben, ich habe gerade alle 16 Folgen durchgebinged. Und jetzt habe ich sie nochmal alle durchgehört. Also, ja, ich kann irgendwas in den letzten 2 Wochen passiert ist, aber irgendwie, es wäre krass abgegangen.
Ja.
Aber ich habe jetzt, es kam tatsächlich gar nicht so viel Feedback jetzt konkret zu der Folge. Und ich habe ein Feedback zu Bauchpinseln rausgesucht und eins mit, was tatsächlich zur Folge war.
Ja.
Möchtest du das Bauchpinsel, das obere von Angelina vorlesen?
Hi ihr beiden. Im Zuge der neuen Amazon-Serie ist meine alte Liebe aufgeflammt und ich habe mich wieder ins Tolkien-Universum gegraben. Beim Googlen bin ich auf euren Podcast gestoßen, Montag diese Woche, und habe eben 6 Folgen Folge 6 zu Ende gehört. Natürlich immer brav vorher die auferlegten Hausaufgaben ausgeführt. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch diese unglaubliche Mühe macht. Ich habe zwar wegen euch jetzt schon wieder zu viele Bücher gekauft. Man hat nie zu viele Bücher, also Entschuldigung. Wenn das einer weiß, dann ich. Immer noch keine Karte von Beleriand. Da gibt es ja heute vielleicht die Möglichkeit. Aber es dient ja dem höheren Zwecke, Tolkien wieder ein Stück weit mehr zu verstehen und ganz oft Halleluja rufen zu dürfen.
Halleluja!
Mein 7 Monate alter Sohn wird jetzt immer mit eurem Podcast gequält, in Anführungszeichen. Entweder sind seine ersten Worte aus Mittelerde oder er hasst mich eines Tages für ein Trauma, welches nicht beabsichtigt war. Ihr bringt mir große Freude und Abwechslung in meinen Mami-Alltag. Ich war vorher literarisch leer und nicht wissend, dass ich auf der Suche nach Herausforderungen bin. Ihr habt meinen hungrigen Buchhändlerinnen-Seele wieder Nahrung gegeben. Falls dieses Feedback euch nicht gefällt, schiebt es auf die Muttertierhormone. Im Moment würde ich dank dieses Hormoncocktails wohl auch Orks adoptieren.
Ist das nicht schön?
Ja, das ist ein sehr schönes Bauchpinsel.
Wieder einmal haben wir es geschafft, dass zukünftige Generationen auf den richtigen Weg geführt werden.
An dieser Stelle noch der Hinweis, wenn ihr natürlich noch mehr von Tolkien haben wollt, also es gäbe ja noch die Deutsche Tolkien-Gesellschaft, die diesen Podcast ermöglicht. Da kann man ja auch Mitglied werden für einen kleinen Euro. Und mit 7 Monate wäre es auch nicht das jüngste Mitglied. Also man kann ja auch gleich eine Familienmitgliedschaft abschließen. Naja, so viel Eigenwerbung darf sein. Dann wolltest du das Feedback zur Folge mal vorlesen, nehme ich mal an.
Ja, das hat uns Flosemann, glaube ich, spricht mir das ausgeschrieben. Liebe Maria, lieber Tobias, über den Gelion wird gesagt, dass er doppelt so lang war wie der Sirion, doch weniger breit und wasserreich. Das ist korrekt, das steht im Kapitel und ich nehme an, das spielt darauf an, dass ich gesagt habe, der Sirion ist doch der längste Fluss von Beleriand. Daraufhin hat Tobias gesagt, aber der Gelion ist doch offensichtlich länger und dann habe ich gesagt, ja, aber der ist ja nicht in Beleriand proper. Also er ist nicht in Beleriand, sondern ist so die Grenze zwischen Beleriand und Osirien. Darüber kann man sich bestimmt streiten, aber das nur so als Hinweis, den Flosemann hier gibt. Wie gesagt, steht auch im Kapitel drin. Und dann schreibt er weiter, auch im Deutschen heißen Fürstensöhne Prinzen, nicht nur die Königssöhne werden so genannt. Das ist nur mangels Anwendungsmöglichkeiten nicht mehr allgemein bekannt. Und die meisten Leser denken bei Prinzen an Königssöhne. Daher W. Krege hier richtig übersetzt, ein anderes Wort für Fürstensöhne wüsste ich nicht. Was ich nicht verstehe, ist, wieso... Okay, da geht's schon in die nächste Folge. um diese quasi. Den zweiten Teil mit den Fürstensöhnen verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, weil darum ging es ja irgendwie gar nicht, sondern es ging darum, dass das Wort Prince, sowohl das Wort Prince als auch das Wort Lord, manchmal als Prinz und manchmal als Fürst übersetzt ist. Und das ist ja unabhängig davon, ob die Leute jetzt Söhne von Königen sind, was sie viele sind, oder von Fürsten, sondern es geht halt um diese inkonsistente Übersetzung.
Ja, da hatte ich ein sehr schönes Interview mit Lisa Kuppler mal geführt, die dann auch so auf ein paar handwerkliche Fehler von Krege hinwies, die mir so auch gar nicht aufgefallen sind. Aber sie als Übersetzerin natürlich solche Sachen sofort gemerkt hat und die dann ja auch im Nachgang ausgebessert wurden. Ja, da ist halt so, aber immerhin haben wir es auf Deutsch.
Ja, das ist doch, das klingt irgendwie sehr traurig.
Naja, auf der anderen Seite würde ich sagen, also wir hatten das Thema ja schon mehrmals, dass Silmarillion jetzt nicht das ist, was die meisten Leute davon erwarten. Und seit ich es für mich akzeptiert habe, dass es eigentlich eine Chronik ist, habe ich auch viel mehr Spaß an den letzten zwei Kapiteln gehabt. Weil ich einfach gleich mit einer komplett fertigen oder mit einer dem Buch entsprechend korrekten Annahme herangegangen bin. Und ich finde, das wird halt viel zu selten vermittelt, dass es sich im Prinzip um eine Chronik handelt, weil im Chronikstil geschrieben ist. Und wenn es das jetzt auch nur noch in englischer Sprache gäbe, wie es ja viele andere Texte wie die History of Middle-Earth bis auf die ersten beiden Bände ja der Fall ist, da habe ich halt so die Befürchtung, da würden noch weniger Menschen das Silmarillion lesen, als es jetzt eh schon tun.
Das ist wohl wahr. Also wir sollten dankbar sein, dass Herr Krege sich die Mühe gemacht hat.
Also ich glaube mittlerweile, gerade auch mit der Amazon-Serie und Co., wäre es mit Sicherheit auch möglich gewesen, eine Übersetzung in Auftrag zu geben, jetzt nachträglich. Und ich glaube, du hattest auf Twitter mal etwas gesagt zum Thema History of Middle-Earth und deutsche Sprache.
Habe ich?
Ja, ist schon ein bisschen her, dass halt nur die ersten beiden Folgen übersetzt wurden und dass man ja vielleicht hoffen kann, dass es das gibt. Und da kann ich dir im Prinzip den Zahn gleich ziehen. Es wird sie, wenn nicht ein Wunder passiert, nicht in deutscher Sprache geben. Das liegt nicht am Unwillen von Clett Cotter, sondern HarperCollins hatte sich relativ früh entschieden, irgendwie in den 2000er Jahren, die Bücher nur noch en bloc lizenztechnisch zu verkaufen. Also früher konnte man sich so einzelne Bände rauspicken, so erst das erste lizenzieren, übersetzen, gucken, wie es sich verkauft, dann das zweite. Und HarperCollins hat gesagt, nein, ihr müsst jetzt entweder alle Bände en bloc und dann sie auch relativ zeitnah übersetzen und veröffentlichen oder gar nicht. Und das ist natürlich gerade bei der History of Middle-Earth, wir reden hier dann noch über 10 Bände plus Index, was ja jetzt auch kein allzu einfach zu lesbarer Text ist, ist das natürlich eine finanzielle Herausforderung, die jeder Verlag gerade in der heutigen Zeit sich dreimal überlegt.
Naja. Aber jetzt aktuell sollten Sie ganz besonders hart darüber überlegen. Und ich denke, wenn wir eine Übersetzung kriegen werden, dann bald.
Ja, wobei natürlich auch jetzt die Frage ist, inwieweit jetzt HarperCollins die Lizenzpreise dafür nochmal anhebt. Also wie gesagt, ich kenne keine Preise, ich kenne keine Zahlen. Ich habe da nur lang und ausführlich mal mit Stefan Ascani, verantwortlicher Lektor für Fantasy im Hobbit Verlag bei Clett Cotter im Allgemeinen, und gesprochen, und er meinte halt eben, dass es halt eigentlich fast nicht zu stemmen ist.
Tja, aber wir können ja weiter hoffen.
Nein, ich sag ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt auch irgendwann. Und ich dachte mir nur, wenn ich dich das nächste Mal spreche, kann ich dir das irgendwie die Info mal mitgeben. Und jetzt haben wir es auch gleich noch aufgezeichnet, dann wissen die das da draußen auch. Also das Interesse wäre wohl da, allerdings die finanzielle Herausforderung. Und dann brauchst du noch jemand, der das vernünftig übersetzt. Gut, da würde mir jetzt irgendwie Pesch einfallen, gegebenenfalls auch Marcel oder Frank Weinreich. Also wir hatten schon genügend Übersetzer und Übersetzerinnen, die das gut ins Deutsche übersetzen können. Aber wie gesagt, die muss ja alles bezahlt werden. Ich würde mich freuen, wenn es die History in Gänze auf Deutsch gibt. Also so ist es ja nicht.
Ja, vielleicht um ein bisschen Hintergrund zu geben. Also was ich getweetet hatte, war, dass aktuell, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, in ganz vielen Buchhandlungen es aktuell so Thementische gibt zu Tolkien, wo halt die neuen Serien, Herr der Ringe-Ausgaben stehen. Ja, und was mir da aufgefallen ist, dass da auch immer das Buch der verschollenen Geschichte, die beiden ersten Teile der History of Middle-earth, präsentiert werden, was ja auch letztens in einer neuen Ausgabe rausgekommen ist. Und
ganz kurz, das ist die gleiche Ausgabe wie vorher, jetzt nur in Softcover statt Hardcover. Sie sind nicht überarbeitet worden.
Ja,
ich wollte einfach nur sagen, es ist exakt das gleiche, jetzt nur in Softcover und dementsprechend einen Tacken günstiger.
Ja, eben. Also sie versuchen es aktuell an den Markt zu bringen, weil diese Büchertische in Buchhandlungen sind ja häufig bezahlt von Verlagen, die dann dafür bezahlen, dass da ihre Bücher hingestellt werden. Darum sehen die auch überall gleich aus. Und da liegt halt überall auch Buch der verschollenen Geschichte, Teil 1 und 2, was mich zu der überlegen ließ, ob sie vielleicht daran denken oder zumindest abschauen wollen, ob es sich lohnen würde, die zu übersetzen. Und ein Argument, was da neben dem, dass die alle en bloc übersetzt werden müssen, noch häufig kommt, ist, dass der dritte Teil ja der mit den Gedichten ist und das sei halt schwer zu übersetzen. Allerdings habe ich da gehört von einem bekannten Übersetzer, dass es da wohl schon privat eine Übersetzung gibt, zumindest in einigen Teilen.
Ja, also ich meine, Lisa Kuppler und Co. hat ja auch, glaube ich, die Gedichte nachher nochmal überarbeitet und Co. Also ich glaube auch, dass gerade bei den Gedichten, ja, es ist nicht allzu einfach und man muss sich da mit Sicherheit für ein Schema entscheiden. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die Gedichte jetzt unbedingt das sind, was dem Projekt den Todesstoß verpassen würde.
Ja, und wenn man eine Natur- und Wesenvermittel übersetzen lässt, was eine Zielgruppe von 3 Personen hat, dann...
Christian, Maria und ich für die Bibliothek.
Genau, das sind die 3 Leute, die Naturwesen für Mittel gekauft haben.
Ach, du hast sie gekauft.
Ach, sei still. ich möchte Klettkater unterstützen. Ich habe das Deutsche gar nicht gekauft. Wir schweifen schon wieder total ab. Was ich aber an dieser Stelle schon mal vorschlagen möchte, ist, wenn wir dann in 1,5 Jahren mal fertig sind mit dem Silmarillion,
ja,
sollten wir uns vielleicht überlegen, ob wir nicht... das Buch der verschollenen Geschichte lesen wollen.
Gerne, sehr gerne. Ich bin für jeden Scheiß zu haben.
Es ist wirklich nochmal was ganz anderes. Und,
wobei ich auch irgendwann Nachrichten aus Mittelerde, weil ich möchte diese Tabellen besprechen.
Nee, du meinst Natur und Wesen von Mittelerde.
Natur und Wesen von Mittelerde, du hast recht.
Das bespreche ich nur mit dir, wenn wir alle Tabellen vorlesen.
Ja, natürlich.
Und nachrechnen.
Ja, gut, was mal zur Folge kommen. Ja,
okay.
Es ging heute Kapitel unter anderem 15 von den Noldor in Beleriand.
Genau, ich hatte mir als Folgentitel für heute überlegt, vom harmonischen Familienleben der Elben, denn quasi in den beiden Kapiteln, die wir für heute gelesen haben, geht es quasi immer um darum, wie harmonisch die Elben in ihren Familien zusammenleben.
Ja, aber
in Klammern, nein.
Aber auch generell, also gerade im zweiten Kapitel dann, das wir dann nachher besprechen, sieht man ja auch, wie schön die Elben miteinander untereinander können.
Genau, und wie gern sie sich haben und wie gern sie neue Menschen in ihren Familien aufnehmen. Und was sie doch einfach für liebreizende Gestalten sind.
Ja.
Also, von den Noldor in Beleriand geht es quasi um 3 Dinge, nämlich einmal um die Errichtung der Stadt Gondolin. Einen Namen, den ihr vermutlich alle schon mal in irgendeinem Kontext gehört habt. Jetzt erfahren wir endlich, wie die Stadt gegründet wurde. Dann geht es darum, dass Thingol vom Fluch der Noldor erfährt. Und ganz am Ende gibt es noch ein ganz kleines Thema, nämlich dass Finrod einen Eid schwört. Aber das so grob, worum es im Kapitel geht. Und Gondolin. Tobias, du kennst Gondolin zumindest vom Namen her. Wie findest du denn die Geschichte, wie die Stadt errichtet wurde?
Also fand ich sehr interessant, weil ich kenne bisher nur den Untergang.
Genau.
Der Untergang Gondolins, oder? Heißt der auf Deutsch?
Der Fall von Gondolin.
Der Fall von Gondolin, das war der Sherlock Holmes Fall.
Genau.
Und ja, fand ich sehr faszinierend, weil sich da halt auch wieder so ein paar Brücken geschlossen oder sagen wir mal so der Kreis geschlossen hat. Eine Brücke kann sich ja nicht schließen. Und weil man halt jetzt rausgehört hat, nochmal, okay, wie Ulmo war das, glaube ich, ne, irgendwie so mit dem Wasser und beschützt. Und er ist dann ja auch nachher der die Figur losschickt, um sie zu warnen. Und das macht so alles so klack, 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 klack. Ich würde, einfach weil es wir schon lange nicht mehr hatten, ich würde sagen, ich gebe dem Ganzen ein. Ja, es war jetzt kein klassisches Halleluja, wo ich so ein Augenöffner wie mit dem Ballrock. Aber das war halt schon so, cool. Jetzt schließt sich so eine Verbindung. Jetzt weiß ich, wie das Ganze gebaut ist. Vor allem weiß ich jetzt auch, dadurch, dass wir ja auch den Sirion und Co. ja jetzt schon mehrmals thematisiert hatten und den auch mehrmals auf der Karte gesucht hatten, wusste ich relativ schnell genau, wo das Ganze sich auch auf der Karte abspielt. Und das war so ein richtig schönes Kapitel, wo ich sagte, okay, hier kommen so ganz viele lose Enden zusammen, beziehungsweise fangen hier an, wo ich schon weiß, wo es nachher hingeht. Und das war natürlich unter dem Gesichtspunkt, waren diese zwei Kapitel halt besonders schön zu lesen.
Das ist tatsächlich so. Vielleicht haben ja auch andere Leute den Fall von Gondolin gelesen, bevor sie das Silmarillion gelesen haben. Und jetzt mal zu der Geschichte. Also wir erinnern uns, Finrod und Thorgan haben beide Träume von Ulmo eingegeben bekommen. Wir erinnern uns, Ulmo ist der Valar des Wassers. Und sie wollen Städte zum Schutz gegen Morgoth gründen. Und Finrod hat ja bereits Nargothrond gegründet, das haben wir schon erfahren. Und Thorgon hat von Ulmo das Tal Tumladen im nördlichen Beleriand gezeigt bekommen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, das ist nicht das Tumladen in Gondor. In Gondor gibt es auch ein Tal Tumladen. Das ist nicht das gleiche, es hat nur denselben Namen. Und da steht dann eben, dass tief unter den Bergen hindurch führte ein Weg, den die Wasser, die dem Sirion zuströmten, im Dunkeln der Welt gebahnt hatten. Und diesen Weg fand Thorgon und kam so auf eine grüne Ebene zwischen den Bergen und er sah den Hügel, der dort stand wie eine Insel aus hartem, glatten Stein. Das Tal nämlich war in alten Zeiten ein See gewesen. Da erkannte Thorgon, dass er den Platz gefunden hatte, den er suchte und er beschloss, eine schöne Stadt dort zu bauen, ein Andenken an Tirion auf dem Tuna. Gondolin oder dieses Tal kann man eben nur erreichen durch diesen einen Tunnel, was ihn eben sehr sicher macht und leicht zu verteidigen. Und Tirion auf dem Tuna, wer sich da nicht mehr erinnert, das ist die Stadt der Noldor in Valinor, beziehungsweise in Aman. Und Thorgon bleibt zunächst noch in Nefrast, wo er wohnt. Und erst nach der Dagor Aglareb, Erinnerung, das ist die dritte Schlacht von Beleriand, beginnt er mit dem Bau der Stadt und der Bau dauert 52 Jahre. Was ja. In Elben. Sportlich. Ja, in Elbenzeit ist das vermutlich noch recht schnell, aber nach 52 Jahren ist die Stadt dann quasi besiedlungsbereit. Und Thorgon nennt sie dann auf Quenya Ondolinde oder auf Sindarin heißt sie dann Gondolin. Und bevor Thorgon dorthin ziehen kann, bekommt er nochmal Besuch von Ulmo. Möchtest du vorlesen, was Ulmo sagt, Tobias?
Aber gerne. Ulmo sagt. Und er sagt. Endlich.
Das ist korrekt. Und er sagte, nun werde ich etwas sagen. Und er sagte, nun werde ich etwas sagen.
Genau. Und er sagte, endlich, nun wirst du nach Gondolin gehen, Thorgon. Und ich will meine Kraft im Tal des Sirion lassen und in allen Wassern darin, sodass keiner deinen Weg folgen kann. Noch soll einer den versteckten Eingang finden, wider deinen Willen. Am längsten von allen Reichen der Eldalia soll Gondolin gegen Melkor standhalten. Doch vertraue nicht zu fest auf deiner Hände Werk und deines Herzens Pläne. Dessen sei eingedenk, liebe diese Sprache, dass die wahrhaft Hoffnung der Noldor im Westen liegt und vom Meere kommt. Und Ulmo warnte Thorgon, dass auch er Mandos Spruch unterliege, dass den Ulmo nicht aufzuheben vermochte. So mag es geschehen, sagte er, dass der Fluch der Noldor vor dem Ende auch dich ereilt und Verrat in deinen Mauern erwacht. Dann werden sie in Feuersgefahr sein. Doch wenn diese Gefahr dir nahe rückt, dann wird von hier aus Navres einer kommen, dich zu warnen, und Hoffnung für Elben und Menschen wird er aus Brand und Trümmern retten. Lass daher Waffe und ein Schwert in deinem Hause, dass er sie in künftigen Jahren finden möge, und daran sollst du ihn erkennen und nicht betrogen sein. Und Ulmo erklärte Thorgon, von welcher Art und Größe Helm und Panzer und Schwert sein sollten, die er zurückließ.
Hier sehen wir das zweite Thema dieser beiden Kapitel. Neben Familienbanden ist das zweite Thema, wir kennen es schon, Spoiler. Weil Tolkien spoilert vor allem in diesem Kapitel so unfassbar viel. Wirklich, er schafft es wirklich keinen Absatz zu schreiben, ohne irgendwie zu spoilern. Christopher Tolkien hat das ja so initiiert, aber naja. Also wir kriegen ganz viel Foreshadowing wieder und merkt euch das mal, damit wir dann am Ende gucken können, was sich da alles so erfüllt.
Ja, ich habe noch mal eine kurze Frage. Ich habe es mir nämlich auch notiert, weil ich mir nicht mehr sicher war. Was war jetzt noch mal Mandos Spruch?
Mandos Spruch ist ist quasi das gleiche wie der Fluch der Noldor. Das ist, als die Noldor Armand verlassen,
ja,
nach dem Sippenmord, du erinnerst dich, wo sie die Teleri umringen, da kommt hier ein Bote von den Valar, von denen man glaubt, dass das Mandos ist, und der verflucht die dann. Jetzt kann ich gerade mal die. Ungezählte Tränen sollt ihr vergießen und die Valar werden Valinor gegen euch umzäunen und euch ausschließen, sodass kein Echo von euren Klagen über die Berge dringt. Aus dem Hause Fëanor, auf dem Hause Fëanor liegt der Zorn der Valar, vom Westen bis in den Osten und so auf allen, die ihm folgen. Ihr Eid wird sie treiben und sie doch betrügen und ihnen immer wieder jene Schätze entreißen, nach denen sie zu jagen geschworen. Zum Ende wird alles sich wenden, wie sie wohl beginnen, und dies geschehe durch Verrat des Bruders am Bruder und durch Furcht vor Verrat. Die Enteigneten sollen sie sein für immer. Und dann geht's noch ein bisschen so weiter. Also die Valar sagen den Noldor oder verfluchen sie eben, dass ihr Unterfangen, die Silmaril von Morgoth zurückzubekommen, sich am Ende quasi gegen sie wenden wird. Und das wird hier eben nochmal wiederholt. Also dass eben Ulmo sagt, pass auf, Thorgon, auch wenn du dich da irgendwie verschanzt in diesem Tal, was so gut zu verteidigen ist, heißt das nicht, dass du jetzt gegen den Fluch der Noldor gefeit bist. Es kann immer noch sein, dass eben aus deinem eigenen, aus dem Inneren quasi was entsteht, was dich am Ende vernichten wird.
Kommen wir dann gleich zu.
Ja, da kommen wir gleich zu, beziehungsweise kommen wir später zu, wenn es um den Untergang von Gwendolyn geht.
Ja, aber ich glaube, das ist wieder
du spoilerst, Tobias!
Ich komm, jetzt weiß ich einmal was.
Es ist echt schlimm mit dir.
Ja, mit mir ist es schlimm.
Ja, an einem Tag sagst du im Discord, die Leute sollen nicht spoilern, jetzt spoilerst du selber hier. Naja, du darfst nicht weiter spoilern, okay? Weiter im Text. Thorgon zieht dann mit einem Drittel der Noldor aus Fingolfins Gefolge. Fingolfins Gefolge ist ja das größere der beiden Scharen der Noldor, die nach Mittelerde kommen. Von denen ein Drittel und dann noch mit ganz vielen Sindar, weil er war ja auch der König der Sindar, die in dem Gebiet leben. Zieht er dann noch Gondolin. Und Gondolin bleibt für viele Jahre von der Außenwelt abgeschottet und es wird eine wunderschöne, herrliche Stadt und die Bewohner sind unfassbar kultiviert und tun allerlei tolle Dinge. So viel zum Thema Gondolin. Hast du noch Fragen, Tobias?
Ja, also wir sind so ein, zwei Sachen. Du hast jetzt geschrieben, etwa ein Drittel. Hast du denn irgendwie so eine genaue Zahl? Weil was ich ja das Faszinierende an Gondolin, nein, es geht einfach nur darum, so ein rein pragmatischer Gedanke. Es heißt ja, keiner darf Gondolin verlassen, weil er ja nicht möchte, dass irgendjemand erfährt, wie man nach Gondolin kommt. Das heißt, alle Beziehungen, alle Nachkommen bilden sich ja aus den Menschen, beziehungsweise aus den Figuren, die in dieser Stadt sind. Und irgendwann kriegt man ja dann irgendwie inzeströse Verhältnisse, wenn die Masse zu klein ist und sich der Genpool dementsprechend sich irgendwann ein Kreis ist.
Dazu zwei Dinge. Einmal, es gibt, glaube ich, ich bin leider sehr schlecht mit Zahlen, darum überlese ich die immer. Es gibt, glaube ich, im Silmarillion selbst keine Zahlenangaben, aber es wird bestimmt ein netter Mensch in den Discord oder über die Website über Twitter schreiben. Falls es das doch gibt, bitte schreibt uns das. Es gibt also, glaube ich, keine exakte Zahl davon, wie viel Noldor es gibt. Es gibt ganz viele tolle Berechnungen von Tolkien darüber, wie viele Elben es zu welchem Zeitpunkt gibt.
Ja.
Die könnt ihr alle intensiv nachlesen in zum Beispiel Natur und Wesen von Mittelerde. Keine Ahnung, wie viele das sind, ob es irgendwo eine Zahl gibt, wie viele Leute in Gondolin leben. Ich kann gerade mal kurz nachgucken.
Brauchst du nicht, hätte einfach sein können.
Also falls es das gibt, schreibt uns das gerne mal. Aber die andere Sache ist natürlich, das sind ja Elben, das sind keine Menschen. Und Elben kriegen tendenziell schon mal weniger Kinder als Menschen. Außer sie sind Fëanor und kriegen 1 Million Kinder. Dann also die werden sich nicht in dem Maße fortpflanzen, wie das Menschen tun würden. Von daher, ich glaube, das geht schon.
Und dann habe ich noch eine Frage, die ich einfach inhaltlich nicht verstanden habe. Du hast ja jetzt gerade gesagt, es gibt halt nur einen Weg dahin. In dem Kapitel wird aber geschrieben, wie halt eben man im Prinzip überall Wachen aufstellt, damit keiner den Bereich betreten kann, wo ich mir denke, so, wenn es doch nur einen Zugang gibt, dann muss man doch nicht überall welche hinstellen, sondern einfach nur an den Eingang. Oder habe ich das jetzt komplett falsch verstanden?
Naja, das wissen wir ja zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass er flöht ist.
Jetzt hast du gespoilert?
Ja, es tut mir leid.
Ich lege nachher überall einen Piep drüber. Also das, was ich vorhin gesagt habe. Also wenn ihr euch jetzt wundert, warum es vorhin einen Piepen gab und warum es jetzt gerade eben wieder einen Piepen gab. Naja, was soll ich sagen? Wir haben gespoilert, das tut uns leid.
Ja.
Gut, dann passt.
Einfach
passt.
Sicherheitsvorkehrung.
Gut. Nein, das andere habe ich nicht gedacht. Ich hatte gedacht, es gäbe mehr Zugänge, aber nein, es gibt ja nur den einen. Und dann können wir von mir aus auch gerne.
Ich hoffe, es gibt nur einen. Falls es noch einen gibt, das werden Leute auch wieder in den Discord schreiben.
Und wenn ihr nicht wisst, wie da hinkommt, schaut in die Shownotes, da steht's drin. Und wenn ihr auf Spotify hört, geht einfach auf silmaria.de, da findet ihr die Shownotes auch. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Fluch der Noldor.
Ja, das war eine Sache, die in früheren Kapiteln schon mal so angedeutet wurde und sich jetzt quasi erfüllt. Finrod hat ja eine Schwester namens Galadriel, die wir alle kennen, und die lebt in Doriath. Und Melian versucht jetzt aus Galadriel herauszukitzeln, was denn mit den Noldor passiert ist. Denn die Noldor haben bislang Thingol und Melian noch nicht erzählt, warum sie eigentlich in Mittelerde sind und warum sie aus Aman zurückgekommen sind und so weiter. Und nachdem Melian so ein bisschen nachbohrt, erzählt Galadriel dann von den Silmaril und auch, wie Morgoth sie gestohlen hat. Aber sie erzählt nichts vom Eid, den die Fëanor und seine Söhne geschworen haben, die Silmaril zurückzubekommen. Und sie erzählt auch nichts vom Sippenmord von Alqualondë. Was ganz klug ist, denn beim Sippenmord von Alqualondë sind ja Leute aus dem Volk von Olwë umgebracht worden, der ein Bruder von Elwë ist. Das wäre also ungünstig, das zu erzählen. Und Melian erzählt Thingol dann davon und warnt ihn von den Söhnen Fëanors, denn, auch das wissen wir bereits, die sind ziemlich unberechenbar. Und dann sagt sie, dies sind große Dinge, größer noch, als die Noldor selbst es begreifen. Denn das Licht von Aman, das Schicksal von Ada, liegt nun in diesen Steinen verschlossen, dem Werk Fëanors, welcher dahin ist. Nicht durch die Macht der Elder werden sie zurückgewonnen werden, das sage ich voraus. Und die Welt wird bersten in den Schlachten, die kommen werden, ehe man sie in Morgoth entreißt. Und Thingol sagt dann, ja, stimmt, aber die Söhne Fëanors sind doch so verbissen in ihrem Kampf gegen Morgoth und das werden super Verbündete sein, weiterhin auch im Kampf. Und er sagt dann, was bedeutet das für mich? Vom Fëanor weiß ich nur aus Berichten, nach denen er für wahr ein Großer ist. Von seinen Söhnen höre ich nicht viel, das mir behagte. Doch werden sie gewiss die bittersten Feinde unseres Feindes sein. Zwei Schneiden werden ihre Schwerter haben und ihre Ratschlüsse, sagte Melian. Und dann sprach sie nicht mehr davon. Also, Thingol sagt eben, ne, den bekannten Spruch, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und Melian weist aber darauf hin, dass die Söhne Fëanors eben eigene Interessen hauptsächlich haben und ihre Schwerter zwei Schneiden haben und sich vielleicht auch gegen Thingol richten können. Und kurz darauf verbreitet Morgoth dann Gerüchte und Lügen unter den Sindar über die Noldor. Und da steht dann, die Sindar aber waren noch arglos geneigt, Worten zu glauben. Und Morgoth, wie man sich wohl denken kann, erkor sie zum ersten Ziel der Tücke, denn sie kannten ihn noch nicht. Also Morgoth versucht jetzt hier, zwischen den Sindar und den Noldor Zwietracht zu säen. Und das gelingt ihm auch sehr gut. Und Círdan sendet dann Boten zu Thingol, um ihm von den Gerüchten zu berichten. Und Thingol hat gerade die Finarfins Söhne zu Gast und konfrontiert Finrod mit den Gerüchten und sagt ihm dann, ich staune über dich, Erwins Sohn. Kommst du zur Tafel deines Oheims mit blutigen Händen vom Mord am Stamm deiner Mutter und sagst doch nichts zu deiner Verteidigung, noch suchst du Vergebung? Also Thingol hat anscheinend gehört vom Sippenmord. Also Morgoth hat irgendwie Gerüchte über den Sippenmord von Alqualondë, wo die Noldor, die Teleri, umgebracht haben, um an ihre Schiffe zu kommen. Und Finrod erwidert nichts darauf, aber Angrod ist sauer auf Fëanors Söhne und erzählt schließlich vom Sippenmord und auch vom Mandos-Spruch, also vom Fluch der Noldor. Und an dieser Stelle zur Erinnerung, Caranthi hatte im Kapitel von der Rückkehr der Noldor, also vor zwei Kapiteln, müsste das gewesen sein? Ja, ich glaube, es war vor zwei Kapiteln. Da hat er gesagt, Caranthir ist, das hatte ich damals in der Folge auch gesagt, ein sehr wohl überlegter Elb, der immer nur das Richtige sagt und auch immer nur im richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt. Und da ging es darum, dass eben die Söhne von Finarfin, weil sie eben über ihre Mutter verwandt sind mit Elwë, also Thingol, nach Doriath gegangen sind. Und Caranthir hat das nicht gefallen und hat dann gesagt, fürwahr noch eins, lass nicht Finarfins Söhne in dieses Dunkelelbenhöhle aus und eingehen und ihm Geschichten zutragen. Wer hat sie zu unseren Sprechern ernannt, um mit ihm zu verhandeln? Und wenn sie nun auch tatsächlich nach Beleriand gekommen sind, so mögen sie doch nicht so rasch vergessen, dass zwar ihr Vater ein Fürst der Noldor, ihre Mutter aber aus anderem Geschlecht ist. Und daraufhin war Angrod etwas angepisst und darum erzählt er jetzt eben Thingol und Melian von den Sachen, die die Noldor getan haben. Und Melian weist ihn aber darauf hin, dass er eben auch selbst und auch seine Brüder unter Mandors Spruch liegen. Und Thingol sagt daraufhin, also Thingol ist sehr wenig amused darüber, was er gerade gehört hat. und was die Nolle getan haben, und er sagt dann, geht nun, denn das Herz ist mir heiß. Später möget ihr wiederkommen, wenn ihr wollt, denn ich will euch, meine Neffen, nicht auf ewig die Tür verschließen, die ihr in Unrecht verstrickt wart, das ihr nicht gewollt. Auch mit Fingolfin in seinem Haus will ich Freundschaft halten, denn soweit sie Schuld tragen, haben sie bitter gebüßt. Und vergessen sei unser Zwist im Hass auf die Macht, die all dies Unheil stiftet. Doch höre mich an, niemals wieder klinge mir die Sprache jener in den Ohren, die mein Volk in Aqualonde erschlugen. Und in meinem ganzen Reich soll sie nicht mehr laut werden, solange meine Herrschaft dauert. Alle Sinder sollen auf mein Gebot hören, in der Sprache der Noldor weder zu sprechen noch auf sie zu antworten. Und alle, die sie gebrauchen, sollen als reulose Mörder und Verräter von Blutsverwandten gelten. Thingol verbietet also Quenya. Und damit wird Sindarin die Alltagssprache in Beleriand. Und Quenya lebt nur noch quasi als Wissenschaftssprache weiter und eben als Sprache unter den Noldor, wenn sie allein sind.
Aber wie kann es dann sein, dass es irgendwie noch als Wissenschaftssprache weitergetragen wird, wenn es nicht mehr gesprochen werden darf?
Das ist auch die Frage von Flosemann, die ich eben nicht vorgelesen hatte in meinem Feedback. Gute Frage. Also die Noldor waren ja irgendwie gelehrter als die Sindar. Aber wenn die Sindar nicht mit den Noldor sprechen wollten auf Quenya, dann stelle ich mir das schwer vor. Also ja, es macht irgendwie nicht ganz so super viel Sinn. Andererseits hatten wir das Thema ja schon. Wovon ist Thingol eigentlich König aktuell? Ist er König von den Sindar, die in Gondolin leben? Keine Ahnung.
Okay, dann haken wir das Thema einfach ab als Tolkien gegeben.
Ja, es ist ja auf jeden Fall im dritten Zeitalter dann so. Also. Und im zweiten Zeitalter auch. Also. Genau, und da kommen wir noch zum letzten Thema quasi in diesem Kapitel. Das ist ein sehr kurzes Thema. Galadriel besucht Finrod, ihren Bruder in Nargothrond, und fragt ihn, warum er keine Frau hat. Und Finrod schwört daraufhin. Möchtest du vorlesen, was er schwört, Tobias?
Ich schwöre feierlich, ein Tunichtgut zu sein.
Das sagt er auch, aber was schwört er noch?
Bis jetzt habe ich das falsche Fenster geschlossen.
Sekunde. Und nur weil ich das noch nicht blau eingefärbt hatte, das Zitat.
Genau, also so, welche Zeile ist es?
Das ist Zeile 55.
55. Finrod schwört daraufhin, ein Eid werde auch ich schwören, und frei muss ich sein, ihn zu erfüllen und ins Dunkel zu treten. Nichts wird dauern von meinem Reich, was ein Sohn erben könnte.
Dam, dam, dam. Ja, gut, jetzt wissen wir, warum Finrod keine Frau hat. Und wir erfahren noch, dass er eine Geliebte hatte in Valinor, nämlich Amarie. Sie ist aber nicht mit ihm nach Mittelerde gekommen. Also sehr traurig. Falls ihr euch fragt, warum das so ausführlich erzählt wird.
So sehr langweilig.
Ja, und eine Sache, auf die ich irgendwie sehr eindeutig finde, ist, dass Finrod so ein bisschen Tolkiens Lieblingscharakter ist. Also es geht immer sehr viel um Finrod, und Finrod ist irgendwie immer der geilste in allen Sachen. Und irgendwie ist er so auch so ein bisschen der Hauptheld eigentlich unter den Noldor. Also nicht der, um den es am meisten irgendwie geht und der die meisten krassen Sachen tut, sondern aber irgendwie der krasseste halt.
Ja.
Und wir werden dann noch weiterhin sehen, warum es wichtig ist, dass er keinen Sohn hat oder wie sich das auswirkt auf die weitere Geschichte. Ja.
Oder war das Kapitel 15? Wollen wir gleich Bingo machen oder wollen wir nachher Bingo machen?
Ist mir eigentlich egal. Wir können auch jetzt einmal kurz ein Zwischenbingo.
Ein Zwischenbingo.
Aus der Schublade holen.
Ja, meine liegen im Keller. Übrigens, wir werden ja nachher noch irgendwie sagen, wie ihr an die Beleriand-Karten kommen könnt. Bei jeder Beleriand-Karte legen wir natürlich auch ein Set Bingo-Karten dazu. Der hatte Sebastian nämlich ebenfalls mitgeschickt.
Auch Sticker?
Sticker haben natürlich. Es gibt das komplette DTG-Podcast Feel Good mit Beleriand-Karte.
Wow, oh mein Gott.
Und ich dann muss bekloppt sein. Ich packe noch einen Flyer für die DTG oben drauf.
Oh, wow. Und auch ein Flyer für die Tolkien-Tage.
Ich glaube, er hat sogar Flyer für die Tolkien-Tage mit dazugepackt. Auch die packe ich drauf. Und das Ganze auch noch mit einem goldenen DTG-Stern verklebt. Also ich muss bekloppt sein.
Ich möchte auch so ein Paket haben.
Ja, dann schick einfach dein Feedback, warum du uns hörst.
Also was die Leute schreiben sollen, da habe ich mir schon was überlegt. Das werden wir später zu kommen.
Gut, das machen wir nachher. Jetzt hast du mich so abgelenkt, dass ich meine Bingo-Karten immer noch nicht gefunden habe. Aber das ist kein Problem. Irgendwo im Slack müsste ja immer noch diese PDF-Datei sein.
Dann such mal schön, weil ich habe gerade schon den Würfel aufgemacht.
Du hast den Würfel aufgemacht. Gut, du kannst ja schon mal für mich mitwürfeln.
Moment.
So, da habe ich sie.
Hast du?
Ich warte auf dich.
Oh, du hast die 1 und ich habe die 3.
Ich habe die 1. Gut, dann fange ich mal an. Die Adler kommen. Ja, sie werden erwähnt.
Sie werden erwähnt?
Ja, dass nur die Adler sie irgendwie ganz am Anfang, als es um den Ort geht.
Ah, okay.
Es wird erzählt, berichtet.
Ja, ich meine, es wird sehr viel.
Ja, es ist aber eigentlich so. Ja. Okay, Morgoth freut sich, der taucht gar nicht auf.
Aber er freut sich, dass er so schön die Gerüchte gestreut hat, bestimmt.
Ja, aber nee, das geht nicht, das zählt nicht. Wasser ist wichtig. Hallo, ich meine, von wem reden wir hier schließlich? Jemand ist am Schwören, auf jeden Fall.
Am Schwören. Jemand ist voll am Schwören. Das gilt aber nicht. Wir brauchen ein Superlativ. Ich glaube, es ist niemand irgendwie am schönsten oder am...
Es geht auch nicht um Stammbäume.
Nein.
Nee, nicht wirklich. Verraten noch nicht, aber wird ja schon mal angekündigt, dass er verraten werden wird. Zählt also leider auch nicht. Es wird zwar vom Westen gesprochen, aber es segelt keiner hin. Und musiziert wird auch nicht. Ich würde sagen, eine sehr magere Bingo-Karte für dieses Kapitel.
Tja, traurig. So, wirklich traurig für dich.
Ja, und du hast die 3. Jemand ist am.
Ja, das können wir schon mal rausschneiden. Genauso wie Fëanor ist am macht was Hitzköpfiges, weil Fëanor ist tot. Alles nur Mythen, auch nicht immer. Jemand schwört etwas. Oh ja, sowas von.
Glückwunsch.
Sprachen.
Auch, ja.
Die Adler kommen. Bingo. Und jemand handelt aus Stolz. Nee, das haben wir hier. Halleluja-Moment hatten wir auch.
Ja.
Und jemand sei geweckelt. Nein. Okay.
Gut, die 3 wäre bingo-tauglich. Also das Kapitel ist bingo-tauglich.
Bingo-taugliches Kapitel. Dann gehen wir zum nächsten Kapitel von Maeglin. Wir gehen zurück nach Gondolin. Denn da wohnt nicht nur Turgon, sondern auch seine Schwester Arethel. Und die lebt ja eben bei ihm und nach 200 Jahren rumhängen in Gondolin, egal wie schön die Stadt ist, egal wie gut das kulturelle Programm. Es wird ein bisschen langweilig und sie möchte gerne übers Land reiten, wie sie es früher gemacht hat. Das kann man nachvollziehen, denke
ich. Ja, vor allem fällt mir in dem Zusammenhang ein, es kommt ja auch keine Kunde von draußen rein. Das heißt, du hast ja zwar irgendwie den Klatsch und Tratsch der Nachbarn, aber du hast ja jetzt irgendwie, es werden ja keine Geschichten von außen, von was da draußen passiert, reingetragen. Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass es halt irgendwann, wenn man so ein bisschen Abenteuer, also lustig will ich das so gar nicht sagen, aber so ein bisschen wissbegierig ist, auch Forschungssachen, also wenn man jetzt irgendwie, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, um die Zwerge und um Schmiedekunst und so solche Sachen gibt, das sind ja alles Sachen, die bleiben die Menschen, die in Gondolin sind, komplett vorenthalten.
Naja, die Adler können da ja hin, wie du eben schon gesagt hast. Die bringen vielleicht mal eine Zeitung vorbei.
Den Rohan Express.
Ja, den vielleicht nicht, den gab es ja nicht, aber vielleicht den Doriath Express. Ja, aber ich weiß, ein Elben, ne? Die haben eh nochmal ein anderes Zeitverständnis. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man nach 200 Jahren vielleicht mal was anderes sehen will. Vor allem, wenn man das früher als Hobby war, dass man irgendwie übers Land gejagt ist, dann eignet sich das, glaube ich, nicht so gut jetzt in Gondolin Umgebung dafür. Also Arathel sagt dann eben zu ihrem Bruder, ich will hier gerne mal auch was anderes sehen. Und Turgon will, dass sie aber nur ihren Bruder Fingon, also ihren gemeinsamen Bruder Fingon, in Nithlum besucht. Aber sie sagt dann das tolle Zitat, deine Schwester bin ich nicht, deine Dienerin, und jenseits deiner Grenzen gehe ich, wohin es mir beliebt. Und begönnst du mir eine Eskorte, so gehe ich allein. Also Arathel hat einen sehr starken Willen. Und Turgon sagt dann, ja, okay, und gibt ihr 3 Begleiter mit. Und an der Furt von Brithiach, die ist, wenn ihr auf die Karte schaut und von Gondolin, wenn ihr Gondolin gefunden habt, Gondolin ist, wenn ihr Gondolin noch nicht gefunden habt, die ist, wenn ihr Tower Nu Fuin findet, was ziemlich groß geschrieben ist, und dann nach links geht, findet ihr Gondolin, und wenn ihr nach unten geht, dann findet ihr den ausgedrückten Fluss, der eben nach Gondolin führt, und dann findet ihr Brithiach, und da ist eben diese Furt, und da entscheidet Arethel, dass sie gar nicht nach Hithlum will, sondern sie will eigentlich zu Fëanors Söhne, mit denen sie eben früher auch herumgeritten ist. Und die leben ja, wie wir wissen, in Ostbeleriand. Und sie versucht jetzt eben dahin zu kommen und möchte erstmal, ihre erste Idee ist eben durch Doriath zu reiten. Und ihr wird der Zutritt aber verwehrt, denn wir erinnern uns, es darf ja niemand da rein. der nicht von Thingol irgendwie als Gast eingeladen ist. Und außerdem ist hier auch noch eine Noldor. Das ist dann nochmal doppelt problematisch. Und dann sagen ihr die Wachen aber von Doriath, ja, du kannst da oben rumreiten.
Oder unten und, rum.
Oder unten rum. Aber der kürzeste Weg ist eben oben rum. Und zur Erinnerung, dieser Weg nördlich von Neldoreth, also der Weg nördlich von Neldoreth, ist ein Gebiet voller Schrecknisse, denn unter anderem lebt Ungoliant da oder lebte da. Und alle anderen Lebewesen mieden dies Land, nur in arger Not durchquerten es die Noldor auf einem Weg an den Grenzen von Doriath entlang und im weiten Abstand von den unheimlichen Hügeln. Also jetzt nicht die allerbeste Ausflugsroute. Und dann steht da, und als sie sich dem Unheilsbezirk von Dungorthed näherten, verwirrten Schattennetze die Reiter und Arthel entfernte sich von ihrem Begleiter und war verschwunden. Lange suchten sie nach ihr, doch vergebens, und sie fürchteten, sie sei gefangen oder sie habe von dem vergifteten Wasser dieses Landes getrunken. Ungolians grimmige Kreaturen aber, die in den Schluchten hausten, waren wach und jagten die Reiter und mit Mühe retteten sie das eigene Leben. Als sie schließlich zurückkehrten und berichteten, was sie erlebt, da herrschte Trauer in Gondolin und Thorgan saß lange allein im stummen Leid und Zorn. Also, Arthel ist verschwunden.
Aber ganz kurz, habe ich das richtig verstanden? Die sind jetzt im Prinzip durch den Bereich von Ungoliant geritten.
Ja, beziehungsweise von ihren Nachkommen. Man ist nicht ganz klar, ob die noch da ist zu dem Zeitpunkt.
Also?
Ja. Warum?
Ich fand die Szene schon ziemlich cool. Ich habe das aber überhaupt nicht, weil ich auch so ein echt geiles Namensgedächtnis habe, wie wir jetzt schon in Folge 17 festgestellt haben, dass ich überhaupt nicht die Bereiche zugeordnet habe. Und jetzt ergibt diese Szene und diesen Bereich und auch die Häme, wie ich fand, wie die Wächter gesagt hat, dann geh doch da lang, ergibt auf einmal viel mehr Sinn für mich, wenn man weiß, dass das das Gebiet ist oder der, wo die Nachkommen von halt eben dem Wesen sind, der die beiden Bäume ausgesaugt hat. Und das ist, finde ich, ja in der Hinsicht noch perfider, wenn ein Elb dem anderen Elb sagt, ja, dann geh doch einfach in das Gebiet von der Kreatur, die dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr da sind, wo wir eigentlich sind oder wo wir ursprünglich waren. Und wie gesagt, das ergibt für mich jetzt einfach nochmal so eine ganz andere Wertigkeit, die Aussage ergibt ein wenig mehr Sinn. Und das war halt einfach so, wo ich dachte so, ah, stimmt. Und da gab es einfach wieder eine Connection im Gehirn, dass ich da halt eben zwei Orte, wie gesagt, es ergibt auf einmal mehr Sinn.
Das freut mich sehr, dass Sachen Sinn ergeben.
Ist ja selten genug im Silmarillion.
Ja, wobei das ja Sinn da sind. Also die waren ja nie in Aman. Aber sie sprechen eben
einen runden Punkt an.
Ja, und sie geben eine nicht, mir fehlt das Wort, eine nicht obligatorische Wegempfehlung, sprechen sie aus, ohne Haftung. Sagen, du kannst, das ist der kürzeste Weg, also du kannst auch sichere Route einstellen, aber kürzeste Route ist da oben
lang. Kürzeste oder sicherste oder schönste Route, suchen das sie sich auch.
Also, nachdem Arathel von ihren Wächtern getrennt wurde, schafft sie es aber doch allein, nach Himla zu reiten, wo Kelegor und Kurufin wohnen. Die sind aber gerade nicht zu Hause, weil sie nämlich mit Karathir jagen sind. Und Arathel bleibt aber erstmal da, weil die Gefolgschaft eben sagt, hier, bleib doch bei uns, kannst hier warten. Aber nach einigen Monaten wird ihr dann doch irgendwie langweilig und sie reitet dann immer weiter im Land herum. Und da kommt es dazu, dass sie auf einmal den Kelon überquert und sich in Nan Elmoth verirrt. Huh. Woher kennen wir Nan Elmoth, Tobias? Du hast es vermutlich gerade schon gelesen, aber was ist in Nan Elmoth passiert?
Ich bin mir gerade echt nicht sicher, bevor ich mich wieder lächerlich mache, verrat's einfach.
Das ist der Schauplatz des längsten Dates der Welt.
Doch, dann lag ich doch richtig.
Wo Thingol und Melion
die Stunden
Tausende von Jahren.
Ja. Und die dann einfach weiterziehen.
Ja, und die stehen einfach da und haben irgendwie ihr Date. Das ist der Platz und es ist eben sehr sehr schattig da, sag ich mal, als die Bäume sind sehr dicht. Es ist sehr dunkel. Und dort lebt eine bestimmte Person. Möchtest du vorlesen, wer dort lebt, Tobias?
Hans-Dieter, 43, aus Castrop-Rauxel.
Nein, der nicht. Jetzt lese bitte vor, wer da wohnt.
Und dort lebte Eol, den man den Dunkelelben nannte. Einst war er von Thingols Volk gewesen, doch rastlos und unzufrieden in Doriath. Und als Melian ihren Gürtel um den Wald von Region legte, wo er wohnte, da floh er nach Nan-Almos. Dort lebte er im tiefen Schatten, denn er liebte die Nacht und das Dämmerlicht unter den Sternen. Die Noldor mied er, denn er hielt sie für schuldig, dass Morgoth zurückgekehrt war, um den Frieden von Beleriand zu stören. Für die Zwerge jedoch hatte er mehr Zuneigung als alle anderen aus dem alten Elbenvolk. Von ihm erfuhren die Zwerge vieles von dem, was in den Ländern der Eldar vorging.
Ein sehr netter Zeitgenosse.
Oh ja, also da würde ich sagen, hier in Bayern würden wir sagen, der hat keine Watschen verdient, der hat schon gleich zwei Fotzen bekommen. Das wäre, also vor allem zum Ende, das dachte ich mir so, alter Falter, das Ende hat er verdient. Und ich spoilere jetzt nicht, weil das ist ja im Kapitel.
Ja, er ist schon nicht besonders sympathisch und was er dann tut, ist weiterhin noch weniger sympathisch, denn und es traf sich, dass er Arthel Arfeniel sah, wie sie zwischen den hohen Bäumen am Rande von Elmoth umherging, ein weißer Schimmer in dem dunklen Lande. Sehr schön erschien sie ihm und er begehrte sie und er legte seinen Zauber um sie, dass sie den Rückweg nicht mehr fand und seine Behausung inmitten des Waldes immer näher kam. Dort waren seine Werkstatt und seine düsteren Hallen und seine wenigen Diener, still und heimlich wie ihr Herr. Und als Arathel, das Umherirrens müde, schließlich an seine Tür kam, da zeigte er sich, hieß sie willkommen und geleitete sie in sein Haus. Und da blieb sie, denn Eol nahm sie zum Weibe und lange dauerte es, bis ihre Verwandtschaft wieder von ihr hörte. Wie es heißt, war Arathel ihm nicht ganz und gar abgeneigt und das Leben in Nan-Elmoth war für viele Jahre lang nicht unerträglich. Ja, sagen wir so, Nan-Elmoth ist Tolkiens Lieblingsplatz, um schwierige Consent-Verhältnisse und schwierige Liebesbeziehungen mit Leuten, die in Fallen gelockt werden, darzustellen. Keine Ahnung, was der arme Wald ihm getan hat, aber...
Vor allem mochte er ja eigentlich Bäume und so gerne.
Ja, aber anscheinend hatte er irgendwas mit sehr dunklen Wäldern, weil da werden... gerne mal Leute in Liebesbeziehungen gezogen durch Zauberbänne oder Zaubereien und verschwinden dann einfach mal für viele Jahre. Ich meine, das ist genau die Sache, die wir bei dem Kapitel von Thingol und Melian hatten, wo wir ja auch drüber geredet haben, ist Thingol so, macht er das so ganz freiwillig, geht er ganz freiwillig zu Melian und dann haben die Leute gesagt, ja, er bleibt dann ja tausende von Jahren mit ihm, nicht tausende, aber hunderte von Jahren mit ihr verheiratet. Er wird das schon irgendwie freiwillig tun. Und hier ist die Sache eben nochmal ein bisschen schwieriger, weil das irgendwie so... Auch die Sprache macht Arathel irgendwie so sehr passiv, weil Eol nimmt sie eben zur Frau und verbietet ihr dann wegzugehen. Aber steht eben auch, dass sie ihm nicht ganz und gar abgeneigt war. Also, naja.
Ja, aber das ist halt so die Frage, wo, inwieweit fängt. Also, nur weil ich jemandem nicht abgeneigt gegenüber bin, heißt es ja noch lange nicht, dass ich mit einer Person in eine Beziehung gehen möchte. Das heißt ja einfach nur, dass ich jemandem zugetan bin, mich gerne mit der Person aufhalte, irgendwie gerne was unternehme. Das ist ja jetzt erstmal der Kontrapunkt zu jemandem hassen. Vielleicht geht noch einen Tacken weiter, aber daraus jetzt zu sagen, okay, nur weil ich gerne mit jemandem zusammen sein bin, möchte, was für ein Satz, heißt ja noch lange nicht, dass da irgendwelche Gefühle sind und Co. Und dadurch, dass er sich dann ja dann doch so verzaubert, vielleicht war es halt schon einen Tacken einfacher, weil sie prinzipiell ihm wohlwollend gegenüber war. Aber trotzdem ist das ja doch noch eine Fremdbestimmung.
Ja, und viele Leute arrangieren sich auch mit Zwangsehen und werden da irgendwie glücklich drin. Also, oder mit arrangierten Ehen. Von da ist das eben schwierige Sache. Und ich hatte, glaube ich, mal für eine Tollcast-Folge, ich glaube, es ist schon 2 Jahre her oder so, da ging es mal da um diese Petition, dass es keinen Sex in Mittelerde geben soll in der neuen Amazon-Serie. Als noch niemand wusste, worum es in dieser Amazon-Serie gehen wollte. Und da hatte ich mal als Feedback geschrieben, dass Tolkien eben keine Sexualität oder keine Sexszenen in dem Sinne beschreibt, das einfach nicht zu seinem Schreibstil passt und in der Literatur, Literaturgeschichte, in die er sich sieht oder in dem Genre, in dem er sich sieht, dass man das eben so nicht schreibt. Und da habe ich eben gesagt, das ist eigentlich eine ganz klar, dass es eigentlich eine Vergewaltigungsszene ist, die er eben nicht explizit so nennt, aber die eigentlich doch man aus heutiger Sicht so bewerten sollte. Und da würde ich auch immer noch zu stehen. Also,
ja, ich meine, es geht ja im Prinzip dahingehend, Tolkien beschreibt nicht ein einziges Mal, dass jemand aufs Klo geht. Und ich wette mit dir, wenn selbst wenn man die Elben mal außen vor, spätestens die Menschen, müssten irgendwann mal aufs Klo. Und nur weil Tolkien, also es gibt ja diesen schönen Spruch, den es ja auch bei Tauriel gab, nur weil es Tolkien nicht beschrieben hat, heißt es ja nicht, dass sie nicht theoretisch funktioniert hätte.
Und Aragons Hosen, ganz wichtig.
aber wie gesagt, das sind so Sachen, wo ich mir sage, Sex in jeglicher Art und Weise wird es in Mittelerde, in Numenor, in weiß der Henker wo, geben, weil wir ja einfach wissen, dass die Leute sich ja oder dass die Figuren sich in irgendeiner Form, Art und Weise reproduzieren müssen. Und das, was du jetzt gerade gebracht hast mit der Vergewaltigung, nur weil es er nicht beschrieben hat und gesagt hat, ich mit dem Finger drauf zeigen, das hier war eine Vergewaltigung, lässt sich ja doch aus dem Kontext her genau schließen, dass das schon wieder ihrem Willen war. Und damit ist es de facto eine Vergewaltigung.
Ja, ich denke, das stimmen wir voll überein. Ich hätte da bei diesem Feedback, was ich damals geschrieben hatte, auch das Beispiel gebracht, dass bei, zum Beispiel bei Fontane das Wort schwanger nicht vorkommt, weil im 19. Jahrhundert das Wort schwanger so anrüchig war, dass man es nicht benutzen konnte. Und darum muss man sich so herleiten aus ganz vielen Anspielungen, dass die weibliche Protagonistin jetzt schwanger ist. Und so ähnlich ist es da eben auch. Also Tolkien hat einmal tatsächlich eine explizit gesagt, dass etwas eine Vergewaltigung war, aber auch nur in einer Version, in einer späteren Version hat das dann wieder geändert. Da geht es um die Mutter von Arwen und ihren Brüdern, die von Orks vergewaltigt wird. Oder eben in der späteren Version nicht mehr. Und was mir zu dem Thema auch noch einfällt, zum Thema Sex bei Tolkien, das ist eine um auf etwas Lustigem zu enden, bevor wir weitergehen. Es gibt ein sehr lustiges Büchlein von einem Mann namens Kilby, der Tolkien besucht hat, um ihm beim Schreiben des Silmarillions zu helfen.
Also er wollte eigentlich das Silmarillion helfen. So ganz funktioniert hat das jetzt nichts.
Das Problem ist, dass er da ankam und Tolkien so beschäftigt mit Kreuzworträtseln und mit seinem Enkel auf den Spielplatz gehen, dass es leider nicht dazu gekommen ist. Und Krimis zu lesen, das ist Tolkien, hat Tolkien gemacht. Auf jeden Fall hat ihn dann mal, hat Kilby mal angesprochen auf, ob es im Silmarillion irgendwelchen Sex gibt. Und da hat Tolkien gesagt, eher nicht. Und da meinte er so, aber er hätte doch eine Reihe von Sex-Stories geschrieben. Und man weiß nicht so genau, was er damit meinte, weil er die nicht gezeigt hat dem Kilby. Aber Kilby meinte so, ja, wenn wir zum Beispiel an die Geschichte von Arwen und Aragorn denken, die ja auch im Anhang vom Herrn der Ringe drin ist, das sind wohl die Sex-Stories, die Tolkien geschrieben hat. Und also es kommt kein Sex drin vor. Aber das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr lustig, wie Tolkien meinte so, doch, ich habe ein paar Sex-Stories geschrieben.
Ja, ist halt alles eine Definitionsfrage, ne?
Ja. Also, auch das habe ich irgendwo mal auf Twitter gepostet. Das kann ich ja auch mal vielleicht retweeten in nächster Zeit. So, zurück zum Kapitel. Wir sind ziemlich weit abgeschweift.
Ja.
Also, nachdem Arathel jetzt vermutlich unfreiwillig in eine Beziehung eingegangen ist mit Eol, beziehungsweise in eine Beziehung eingegangen wurde, bekommt sie einen Sohn, nämlich Maeglin. Und dann steht da, als Maeglin herangewachsen war, ähnelte er in Gesicht und Leib eher seinen Anverwandten unter den Noldor, Geist und Gemüt, aber war er seines Vaters Sohn. Und Maeglin besucht oft mit seinem Vater die Zwergenstädte, lieber aber hörte die Geschichten von seiner Mutter über ihr Volk. Und am allermeisten interessiert es ihn, dass Turgon keinen Erben hat, denn der hat nur eine Tochter und seine Frau ist gestorben bei der Überquerung der Helcaraxe. Und damit kommt er natürlich als Erbe in Betracht, weil er ist ja der Sohn von Turgons Schwester. Und Eol verbietet Arathel eben, ihre Verwandten zu besuchen und allgemein einfach den Wald zu verlassen. Und sie wünscht sich das aber sehr mit der Zeit. Und auch Maeglin verspürt diesen Wunsch, nachdem er all diese Geschichten gehört hat. Aber dann steht da, doch als er dieses Vorhaben Eol erklärte, war sein Vater voller Zorn. Aus dem Hause Eols bist du, Maeglin, mein Sohn, sagte er, nicht aus dem der Golothrim. Und dies Land ist das Land der Teleri und mit den Mördern unseres Stammes, den Eindringlingen und den Räubern unserer Heimat will ich keinen Umgang haben. Und mein Sohn soll es auch nicht. Daran wirst du mir gehorchen oder ich lege dich in Ketten. Also man sieht da wieder, was eben schon beschrieben wurde, eher als eine Meinung über die Noldor, dass die nämlich den Unfrieden gebracht haben nach Beleriand. Da wissen wir aus den vorigen Kapiteln, dass das nicht ganz so stimmt, weil Morgoth ja auch schon die Sinne überfallen hat und so, bevor die Noldor da waren. Aber Eorl sieht eben die Noldor als Eindringlinge in sein Land. Und das möchte er auch, dass sein Sohn das findet. Als Eorl aber wieder einmal die Zwerge besucht, nutzen Arethel und Maeglin die Chance und fliehen. Und sie sagen Eorls Diener, sie würden Fëanors Söhne besuchen. Und die lassen sie dann irgendwie weggehen, was wenig Sinn macht, aber okay. Finde ich jetzt. Und sie wenden sich aber Richtung Gondolin und reiten nicht zu Fëanors Söhnen. Und Eorl kommt früher nach Hause als erwartet und verfolgt die beiden noch. Und Corifin entdeckt ihn aber und lässt ihn zu sich bringen. Und Corifin, der ja, wie wir eben schon gehört haben, da nördlich von Nan Elmoth lebt, wenn er denn mal zu Hause ist, erzählt Eorl, dass Arathel und Maeglin den Aros überquert haben, was er von seinen Speeren weiß. Und dann sagt Eorl so, ja, dann lass mich doch mal nach dem Rechten schauen. Und als er sich von Corifin verabschiedet, gibt's einen herrlichen Dialog. Möchtest du den vorlesen, Tobias? Wir können ihn auch in geteilten Rollen lesen. Möchtest du Corifin sein oder Eorl?
Ich möchte Corifin sein.
Okay, da bin ich Eorl. Nun stieg Eorl zu Pferde und sagte, es tut gut, Herr Corifin, einen hilfreichen Verwandten zu finden, wenn man ihn braucht. Ich werde mich daran erinnern, wenn ich zurück bin.
Da sah Corifin Eorl finster an. Prahle du vor mir nicht mit dem Titel deines Weibes, sagte er. Denn wer die Töchter der Noldor stiehlt und sie zum Weibe nimmt, ohne nach Mitgift oder Erlaubnis zu fragen, wird nicht verwandt mit ihren Verwandten. Ich habe dir erlaubt zu gehen und nun pack dich. Nach den Gesetzen der Elder darf ich dich zu dieser Zeit nicht töten. Und diesen Rat gebe ich dir noch. Reite jetzt heim in deine finstere Behausung in Nan Elmos. Denn mein Herz sagt mir, nimmer wirst du dorthin zurückkehren, wenn du jetzt die verfolgst, die dich nicht mehr lieben.
Da ritt Eorl in Eile davon, voller Hass gegen alle Noldor, denn er begriff nun, dass Maeglin und Arathel nach Gondolin flohen.
Eine sehr schöne Szene, vor allem, weil es so schön. Er ist noch sehr freundlich, Corifin, aber doch sehr bestimmt. Und ich mag ihn so in seiner Art und Weise. Vor allem, da ich, wie gesagt, wie du ja Eorl auch ganz gerne rechts und links meine Watschen verpassen würde.
Ja, wobei Corifin halt auch einer von, ich sagte ja schon, also es gibt bei Fëanors Söhnen, es gibt die beiden Ems, also Maedhros und Maglor, die sind doch irgendwie ganz okay im Kopf. Dann kommen die drei Cs und die sind einfach völlig durch. Also bei denen ist nix gescheit. Und dann gibt's noch Amros und Amroth, die tun eigentlich nix. Von daher, sie kommen sehr wenig zu. Aber die drei Cs sind wirklich, also Kelogorm, Corifin und Carinthia. Die sind nicht unbedingt für ihre wohl überlegten Taten bekannt. Und die hauen dann eben gerne mal solche Sachen aus. Also Carinthia hatten wir ja schon früher im Kapitel. Und jetzt lässt doch mal Corifin seine Zunge walten.
Ja, weil, wie gesagt, fand ich eine sehr schöne Szene.
Und anscheinend teilt er auch unsere Meinung, dass, also, dass es nicht okay ist, einfach irgendwelche Frauen zu nehmen.
Ja.
Er verfolgt Arathel und Maeglin jetzt weiter. Und er findet so auch den Weg nach Gondolin, weil er sie eben aus der Ferne beobachtet. Und Arathel und Maeglin gelangen nach Gondolin und Thorgrim nimmt sie auch sehr herzlich in Empfang. Und Maeglin ist total begeistert von Gondolin und was er da sieht. Und das ist alles noch viel toller, als seine Mutter es ihm erzählt hat. Aber vor allem ist er von seiner Cousine Idril, also Thorgrims Tochter, sehr begeistert. Denn ihm erschien sie wie die Sonne, welche die ganze Halle des Königs mit Licht erfüllte. Ja, das ist ein Problem, wie wir gleich erfahren werden.
Ja, weil viel zu nah verwandt.
Ja, und Idril hat hart keinen Bock auf ihn. dazu später mehr.
Schaltet sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt.
Frauen, die hart keinen Bock haben auf Leute. Eorl wird jetzt im Außentor von Gondolin gefangen genommen. Und als Arathel bestätigt, dass sie wirklich seine Frau ist, wie er behauptet, wird er auch vor Thorgrim gebracht. Und Thorgrim, aber empfing ihn in Ehren, erhob sich und wollte ihm die Hand reichen und sagte, willkommen, Schwager, denn als solchen betrachte ich dich. Hier sollst du leben, wie es dir beliebt. Nur musst du hier bleiben und darfst mein Reich nicht verlassen, denn mein Gesetz will es so, dass keiner den Weg hierher findet, wieder fort darf. Also Thorgrim versucht hier noch ein bisschen Diplomatie zu walten
was
Familienbande.
Ich ja schon mal, genau, was ich ja per se erstmal korrekt finde, er kennt ihn nicht, er ist der Vater, der Vater sag ich schon, der Mann seiner Schwester, also ein Schwager. Und finde ich jetzt erstmal so, wenn man die Umstände nicht kennt, finde ich das vollkommen auch angebracht. Nur Eos Reaktion darauf zeigt eigentlich seinen wahren Charakter, wenn man sich vorher noch in Zweifel befand, wie sein Gemütszustand denn so ist.
Möchtest du vorlesen, was er sagt?
Sehr gerne. Iron aber zog die Hand zurück. Dein Gesetz gilt mir nichts, sagte er. Kein Recht hast du oder wer immer aus deinem Geschlecht in diesem Lande Reiche zu gründen oder Grenzen zu setzen, weder hier noch dort. Dies ist das Land der Teleri, in das ihr Krieg und Unruhe tragt mit eurem stolzen und ungerechten Gebaren. Deine Geheimnisse kümmern mich nicht. Und nicht um dir nachzuspüren bin ich gekommen, sondern um zu fordern, was denn mein ist, mein Weib und mein Sohn. Doch da auf Eredal deine Schwester auch du ein Recht hast, so mag sie hier bleiben. Soll der Vogel zurück in den Käfig, den er bald wieder leid sein wird, so wie schon einmal. Nicht aber Mäglin, mein Sohn darfst du mir nicht vorenthalten. Komm, Mäglin, Eolds Sohn, dein Vater befiehlt dir, verlass das Haus seiner Feinde und die Mörder seiner Anverwandten oder sei verflucht. Mäglin aber gab keine Antwort.
Ja, wie du schon gesagt hast, Eol, sympathischer Zeitgenosse. Ja, er bleibt eben dabei, dass die Noldor eben alles scheiße findet.
Ja, aber auch, sie ist unabhängig von den Noldorn. Allein diese Aussage, wo habe ich sie? Da, auf Eredel, deine Schwester, auch du ein Recht hast. WTF? Wer hat ein Recht auf einen anderen Menschen?
Ja,
oder
gut,
in dem
das
Fall halt einen Elben. Da denke ich mir so, es tut mir leid, damit habe ich echt ein Problem, irgendwie so diese Besitzverhältnisse.
Also ich denke, dass das mit diesen Frauenbesitzen ist schon ein Ding bei Tolkien. Also zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel denken auch an Arwen, die ja ihren Verlobten ewig nicht heiraten darf, weil ihr Vater sagt, nee, da gebe ich aber nicht meine Einverständnis zu, auch wenn du 1000 irgendwas Jahre alt bist, nee. Also es ist schon ein Ding bei Tolkien, dass Frauen eben besessen werden von ihren Brüdern oder Vätern oder was auch immer. Also man sieht, Arathel hat ja schon einen sehr starken eigenen Willen und von daher sagt sie einfach, Entschuldigung, Turgon, nee. Ist mir auch egal, was du mir sagst. Aber es ist schon irgendwie ein Ding. Was wollte ich noch sagen?
Das weiß ich
vergessen.
Nicht.
Ich hab's vergessen. Aber auch wie er sagt, soll der Vogel zurück in den Käfig, der bald wieder leid sein wird. Ja, aber es gibt ja noch eine Alternative zwischen Arathel lebt in Gondolin, Arathel lebt bei dir oder Arathel tut, was sie möchte, weil Arathel könnte ja auch jetzt in Gondolin bleiben und dann später einfach nochmal irgendwo hinreiten und kann sagen, jetzt gehe ich mal nach Heathlum und besuche Fingon oder ich reite mal nach keine Ahnung wo und gehe Cirnan besuchen, keine Ahnung. Sie könnte das ja alles tun, anscheinend. Ja, es gibt deutliche Alternativen zu zurück zu ihrem Mann oder bei ihrem Bruder bleiben. Und jetzt zu Turgons Reaktion darauf. Da setzte sich Turgon auf seinen Thron und nahm seinen Gerichtsstab zur Hand und sprach mit strenger Stimme. Ich streite nicht mit dir, Dunkelelb. Die Schwerter der Nolde allein schützen eure sonnenlosen Wälder. Die Freiheit dort herumzuschweifen verdankt ihr meinem Volke. Arbeitssklaven werdet ihr längst, ohne uns in den Gruben von Angband. Und hier bin ich König, und ob es dir gefällt oder nicht, mein Urteil ist gesetzt. Diese Wahl nur hast du hier zu wohnen oder hier zu sterben, und so auch dein Sohn. Ja, also, Turgon ist sehr strikt in der Umsetzung seines Gesetzes, dass niemand Gondolin verlassen oder betreten darf. Und Eol reagiert jetzt recht hitzköpfig. Er greift nämlich unter seinen Mantel, wo er einen Spieß versteckt hat, und wirft ihn nach Maeglin. Und Arathel wirft sich dazwischen und wird an der Schulter getroffen. Und das erscheint erstmal nicht so schlimm. Und dann sagt man so, ja, morgen soll es nochmal ein Gericht geben gegen Eol. Aber die Spitze ist vergiftet und Arathel stirbt an dem Abend. Und daraufhin wird Eol zum Tode verurteilt und von der Stadtmauer gestoßen. Und Maeglin steht daneben und sieht zu und sagt nichts. Und zum Schluss ruft dann Eol noch, so lässt du deinen Vater im Stich und deine Sippe, missratener Sohn. Hier sollen all deine Hoffnungen scheitern und hier wirst du desselben Todes sterben wie ich. Also schon wieder eine Prophezeiung. Und so endet die ganze Geschichte, ja, ein Fluch. Und so endet die ganze Geschichte maximal tragisch.
Ja, aber auch da,
also ich für alle Beteiligten.
Aber bis hierhin habe ich auch schon wieder ein Problem. Also A, hat er es geschafft, einen Dolch mit oder ein Speer mitzunehmen, was die Wachen nicht erkannt haben. Dann, ja. So, das ist schon mal das eine. Denke ich mir, okay, was für eine Personenkontrolle war das denn bitte? Damit aber nicht genug. Er hat dann ja auch noch die Spitze mit Gift getränkt. Das heißt, er musste sie ja schon weit im Vorfeld, bevor er ja im Prinzip nach Gondolin reinkam, die Spitze mit Gift getränkt haben. So, er hat ihn unter seinem Mantel getragen. Die Spitze reibt irgendwann, er muss also höllisch aufpassen, dass er sich nicht selbst verletzt. Unabhängig davon ist die Flüssigkeit, womit er sie auch immer getränkt hat, bis dato einfach definitiv nicht mehr auf der Spitze. Diese Szene ergibt also einfach überhaupt keinen Sinn.
Also erstmal, Tobias, wir sind hier in einem Fantasy-Roman, ja? Okay, aber können wir uns darauf einigen?
Nein, wir sind hier in einer Chronik.
Nein, Tobias, das ist ein Fantasy-Buch. Da sind Sachen schon mal unrealistisch. Und andererseits, wir reden hier um Elben. Wir reden hier um einen Typen, der einen Zauberbann auf eine Frau legen kann, sodass sie zu ihm geleitet wird. Wie viele Leute in der echten Welt kennst du, die sowas können?
Ja, aber trotzdem, er hat ja nicht vor den Wachen, die ja im Prinzip dazu da, also dann müssten sie sich eigentlich ganz andere Sorgen machen, wenn so ein dahergelaufener Dunkelelf es schafft, die Wachen so sehr zu täuschen, dass er eine tödliche Waffe mitnimmt, ohne dass sie es erkennen.
Ja, das ist in der Tat ziemlich dumm, aber er war ja nicht dahergelaufen. Er war ja ein Verwandter quasi. Er hat ja direkt gesagt, hier, ich bin verwandt mit der, ist meine
aber
Frau.
Aber trotzdem
und so.
Wurde er erstmal in Haft genommen. Und erstmal, dann durchsuchst du ja trotzdem ja. Einfach mal erstmal jemanden. Weil behaupten kann diese Person ja erstmal viel.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und Thorin sollte mich mal Gedanken machen, wen er da an die Außengrenzen stellt.
Mehr möchte ich doch gar nicht. Einfach ein bisschen Realismus in der Fantasy-Welt, bitte.
Ja, aber so ist es nun, ne? Jetzt sind zwei Leute tot und wir haben einen Sohn, der in Gondolin wohnt und dort ein großer Fürst wird und allerlei tolle Dinge tut. Aber Maeglin kann nicht ganz glücklich sein, denn er begehrt ja Idril und die misstraut ihm, seit sie gesehen hat, wie sie da zugeschaut hat, wie er zugeschaut hat, als sein Vater hingerichtet wird. Und sie liebt ihn auch ganz und gar nicht, wie ich ihm gesagt habe, sie hat hart keinen Bock auf ihn. Und außerdem heiraten die Eltern nicht so nahe Verwandte, das heißt keinerlei Chance für Maeglins Liebe und das macht ihn sehr traurig.
Wobei ich jetzt dir ganz ehrlich sagen muss, ich muss das Kapitel, glaube ich, nochmal lesen, weil ich, du hast ja gesagt, sie hat hart keinen Bock auf ihn. Das habe ich irgendwie, also ich habe überhaupt keine Regung ihr bezüglich ihm irgendwie in meinem Kopf gespeichert. Also mir war klar, durch die letzte Aussage, ne, sie heiraten nicht so verwandt und so. Aber ich muss mir das echt nochmal durchlesen, inwieweit sie sich der dahingehend äußert, dass sie keinen Bock auf ihn hat. Also egal, ob es jetzt durch Sprache oder durch Reaktion oder etc. pp.
Moment, ich suche gerade die Stelle. Also es wurde auch mir nicht ganz klar. Also es wird nicht intensiv beschrieben, wie sie
okay. Das ist immer schon mal etwas. Ich hatte schon leicht an meinem Verstand gezweifelt.
Also hier steht eben, also die stehen da eben schon auf der Stadtmauer und Maeglin stand dabei und sagte nichts. Und Eol sagt dann eben seinen Spruch. Und dann schießt man Eol vom Karakdur hinab. Und dies war sein Ende und allen in Gondolin schien es gerecht. Idril aber war bestürzt und von diesem Tag an misstraute sie ihrem Vetter. Also wie ich das verstehe, ist, dass sie Idril ihm misstraut, weil sie jetzt ja, also beziehungsweise ihr Vater hat jetzt ja den Vater von Maeglin umgebracht. Und sie misstraut ihm, glaube ich, in der Hinsicht, dass sie denkt, ja gut, er kann das ja nicht toll finden, dass sein Vater jetzt hingerichtet
wird. Ja, das verstehe ich, auch dieses Misstrauen verstehe ich, aber halt diese Aussage, er hat halt, sie hat hart keinen Bock auf ihn, konnte ich so in dem Kapitel nicht entnehmen.
Da steht, wie dem auch sein mochte, Idril lebte Maeglin nicht im Mindesten, umso weniger, da sie wusste, wie er über sie dachte.
Okay, dann habe ich das wahrscheinlich einfach diesen Satz tatsächlich überlesen und überhört. Ich lese ja immer und höre es mir gleichzeitig an, damit ich mit allen Synapsen das Silmarillion aufnehmen kann. Dann ist mir das echt durchgerutscht. Vielleicht habe ich da gerade was notiert oder sonst etwas. Aber okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Sie hat keinen Bock auf ihn.
Ja, hat keinen Bock auf ihn. Und es steht auch vorher, dass er quasi sein Herz sein Herz aber offenbarte er nicht und wenn auch nicht alles so ging, wie er wollte, so trug er es doch schweigend und verbarg seine Gedanken, sodass niemand sie lesen konnte. Es sei denn Idril Celebrimbor. Also Idril ahnt da wohl Sachen, die die anderen nicht so sehen. Hinter der Fassade von Maeglin ist der glückliche Prinz, Fürst, was auch immer, in Gondolin.
Dann kommen wir zum letzten Bereich, der Dunkelelb.
Ja, das ist eine Sache, über die ich ganz kurz reden möchte, weil jetzt auch in Bezug auf die Amazon-Serie, wir wissen alle, das leidige Thema, Rassisten versuchen gerade unser Fandom zu übernehmen, sagen wir es ganz hart.
Ja, nicht nur gerade jetzt, also ich meine,
generell.
Guck dir Italien in den 70er mit den Hobbit-Camps der Faschisten.
Ja, also Rassisten versuchen sich Tolkien zu eigen zu machen. Da gibt es eben Leute, die sagen, ja, da gibt es einen dunkelhäutigen Elb in einer Adaption, die lose auf Tolkiens Werke basiert. Wie können sie? Und was auch immer man jetzt von Adaptionen hält oder von wie Adaptionen umgesetzt werden, gibt es da ganz viele Leute, die das Gegenargument eben sagen, es gibt doch diesen Dunkel-Elb-Erl. Und darüber möchte ich ganz kurz reden. Ich möchte jetzt keine ausführliche Analyse darüber machen, ob es schwarze Elben im Mittelerde gibt, ob Tolkien rassistisch war, was auch immer, das möchte ich gar nicht jetzt aufmachen, weil dann säßen wir hier noch 50 Stunden lang. Sondern ich möchte ganz kurz über diesen Dunkelelb reden und was das bedeutet, dass Eol ein Dunkelelb ist. Also es gibt ja die Dunkelelben, die Moriquendi. Und das sind die Elben, die nicht nach Valinor gegangen sind. Erinnern wir uns zurück ganz am Anfang, als es über die Elbenwanderung geht und diese 50.000 Völker von den Elben, die sich da abgespalten haben. Das könnt ihr im Anhang in dieser schönen Übersicht von Tolkien selbst nachlesen. Und da gibt es eben die Moriquendi, also die Dunkelelben. Die so heißen, weil sie nicht das Licht der Bäume gesehen haben, weil sie nicht nach Valinor gegangen sind. Und Eol ist auch ein Dunkelelb, denn er ist ja ein, gehört ja zu den, also er bezeichnet sich ja selbst auch als Teleri und das sind eben die Dunkelelben. Er wird aber auch als Dunkelelb, das ist mit Bindestrich geschrieben in der deutschen Ausgabe, bezeichnet. Und da ist die häufigste Deutung, dass das nicht nur deshalb so ist, weil er ein Dunkelelb ist, also Moriquendi, sondern sich auch auf seinem Charakter und dass er da eben in diesem dunklen Wald lebt. Also er war quasi auch für die anderen Dunkelelben ein Dunkelelb. Das ist so die häufigste Deutung, die man so findet dazu. Da könnt ihr euch natürlich auch euch was Eigenes denken, warum der ein Dunkelelb ist. So, was jetzt interessant ist, in der Quenta Noldorin war aus den 1930ern, das ist eine frühe Version des Silmarillions, da steht über Maeglin, als er nach Gondolin kommt, ich habe das selbst übersetzt, das steht in The Shaping of Middle-Earth in Kapitel The Quenta, genau gesagt, 16, Abschnitt 16, steht über Maeglin. Er war Sword, auf Englisch steht das Sword, aber hübsch, weise und eloquent. Und Sword oder Thwarthy ist das Wort, was Tolkien meistens für dunkelhäutig benutzt, als zum Beispiel auch im Herr der Ringe. Es kann aber auch düster oder sowas wie niederträchtig bedeuten oder konnte das mal, das wird heute eigentlich nicht mehr so benutzt. Das würde jetzt ja auch wieder zu Maeglin passen und zu seinem Charakter. Das heißt, man weiß nicht so genau, worauf sich das bezieht. Bezieht sich das auf seine Hautfarbe? War Maeglin also dunkelhäutig oder ist das irgendwie sein Charakter, was auch immer? Jetzt im Kapitel aber, also in späteren Versionen vom Silmarillion steht, dass er eher im Äußeren eher dem Volk seiner Mutter glich und in den Charaktereigenschaften eher seinem Vater. Und da steht dann, er war groß, schwarzhaarig, von weißer Haut, die Augen dunkel, doch klar und scharf wie die Augen der Noldor. Und an dieser Stelle ist interessant, dass Maeglin tatsächlich weiße Haut hat. Das steht da sehr explizit white im Englischen und nicht fair, wie sonst. Also Tolkien benutzt, schreibt sehr häufig, dass jemand fair ist, wo ihm nicht ganz klar ist, bedeutet das jetzt, die Person hell ist oder dass sie hübsch ist. Es steht da explizit da, dass Maeglin helle Haut hat. Zumindest in der veröffentlichten Version vom Silmarillion. Später, als Eol nach Gondolin kommt, da wird von den Wachen gesagt, dass folgendes. Eol nennt er sich, er ist ein großer Elb, dunkel und grimmig vom Geschlecht der Sindar. Und bei dunkel steht im englischen Original hier dark, was von Tolkien meistens nicht auf die Hautfarbe angewendet wird, sondern auf irgendwie Charakter oder sowas.
Gemüt.
Genau. Das heißt, zu sagen, dass Eol ein Dunkelelb ist und dass das bedeutet, dass er dunkelhäutig ist, finde ich persönlich schwierig. Kann man natürlich so sehen, wenn man möchte. Ich meine, ihr könnt auch glauben, dass er Tentakel überall hat im ganzen Körper. Das ist mir auch egal. Ihr könnt euch alle Leute so vorstellen, wie ihr das möchtet und da aus Tolkien ziehen, was ihr wollt. Aber ich wollte da einfach mal kurz irgendwie zusammenfassen, was jetzt hier steht. Und natürlich, das ist nur eine Version des Silmarillions. Wenn euch eine ältere lieber ist, dann könnt ihr eine ältere Version vom Silmarillion lieber mögen und euch danach ausdenken, wie die Charaktere aussehen. So ist das bei Tolkien.
Also was mich jetzt ziemlich desillusioniert, weil ich bin eigentlich bis gerade davon ausgegangen, dass alle Elben pink sind.
Oder beige?
Nein, pink. Kariert. Gut.
Ich bin davon ausgegangen, dass alle Elben einen Sternkranz um den Kopf haben in dieser einen Verfilmung. Ja. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz kurz sagen, dass das nicht bedeutet, dass es bei Tolkien keine dunklen heutigen Elben gibt oder nicht geben darf und schon gar nicht, wenn es um Adaption geht. Ich verstehe das komplett, ich verstehe es überhaupt nicht, aber ja, so viel zum Thema Eol.
Auf jeden Fall finde ich sehr schön, dass du dieses Beispiel genannt hast, nämlich er war groß und schwarzhaarig, weil es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, dass Elben immer blond sein müssen.
Ja, das ist sowieso Unsinn, also.
Ja, aber ich meine, weißt du, ich finde das so faszinierend, wie Menschen dann teilweise sich aus solchen Sachen immer nur das eine picken, aber nicht das andere. Also sozusagen so, man liest den Satz bis dahin, dann überspringt man drei Wörter, dann liest man weiter. Und ja, du hast es gerade gesagt, wenn wir das Fass aufmachen, sitzen wir hier noch ein paar Stunden.
Ja.
Lass uns lieber zum Bingo kommen.
Oh ja, ich zücke wieder das Bingo und den Würfel.
So, meine Bingo-Karte und dann...
Du bist die 6.
Okay, ich wollte gerade selber würfeln, aber passt. Dann bin ich die 6.
Und ich bin die 5.
Gut, dann darfst du anfangen, weil die 5 ist vor der 6.
Okay, es fängt gleich gut an. Jemand stirbt, wird getötet. Ja. Hatten wir einen Halleluja-Moment? Ja, hatten wir auch.
Mhm.
Morgoth freut sich.
Nein.
Alles ist Verfall. Auch nicht. Vom Schicksal vorherbestimmt. Ich meine, es wird sehr viel... Es wird sehr viel geflucht in diesem Kapitel und sehr viel vorhergesagt.
Vor allem verflucht, finde ich.
Jemand stört etwas, jemand schwört etwas. Schwört jemand explizit?
Nee, er verflucht ja eigentlich nur, dass du... Ja, also im Schwur im klassischen Sinne, du hast zwar die Bedrohungsszenario, was ja auch man theoretisch sagen kann mit dem Elb, als Eol unterwegs ist, aber so dieses klassische ich schwöre beim Blute meiner Mutter, dass ich dich umbringen werde, gab es nicht.
Okay, dann habe ich das nicht. Alles nur Mythen? Nee, es geht um Sprache. Na, es geht einmal um Sprache, als erklärt wird, dass Arathel Maeglin erst einen Namen auf Quenya gibt, nämlich Lomin. Da geht es mal ganz kurz um Sprachen. Es wird sich beim Tanzen verliebt. Nee. Okay, ich habe kein Bingo.
Ich auch, glaube ich auch nicht, weil keiner schwört etwas. Wasser ist auch nicht wichtig und es wird auch noch keiner verraten. Auch die Valar verkündet nichts, es wird nicht gesungen. Feanor existiert nicht mehr. Es sind auch gibt keine Mythen. Es lernt auch keiner was von den Elben.
Naja, aber die Zwerge lernen vielleicht Eol was über die Ereignisse von den Elben.
Ja, aber das würde ich jetzt so, okay, also ich nehme den Trostpunkt und jemand stirbt, wird getötet. Da habe ich 2 von 9, aber auch weit entfernt vom Bingo.
Tja, kein sehr gutes Bingo-Kapitel.
Nein, aber ich fand es ein sehr schönes Kapitel trotzdem.
Ja, das ist sehr spannend, auch für so, wenn man so Charakterbildung und irgendwie so sich, guckt, wir lernen auch mal wirklich was über Leute.
Ja, vor allem, wenn man, wir hatten es ja vorhin schon ausgepiept, aber wenn man jetzt einfach mal sich Maeglin anguckt, vor allem wie er beschrieben wird, dann kann ich schon nachverstehen, ich meine, du kannst jetzt nicht mitreden, du wirst alles nur nicken oder Kopfschütteln, aber es gibt ja bei der Amazon-Serie halt so eine Figur, ein Elb, der eine ähnliche Rüstung trägt, wie Gil-galad sie mal trug, der jetzt irgendwie das Böse anführt und es gibt halt so eine Überlegung, auch wenn er, ich weiß gar nicht mehr, wie er jetzt in Amazon genannt wird, ob das nicht vielleicht tatsächlich Maeglin sein kann. Ich weiß, es gibt eine Beschreibung über Maeglin, die ein mögliches Ende zu einem Zeitpunkt für durchaus realistisch, es wird nicht explizit beschrieben, aber es ist schon, wie gesagt, wie auch mit den Sexhilfen, es ist eigentlich klar. Aber das heißt ja nicht, dass Amazon sich daran hält, weil sie haben eh nicht die Rechte dran. Aber das wäre halt echt so eine Theorie über den Charakter, an wen er angelegt sein könnte, den ich jetzt nach diesem Kapitel auch viel mehr abgewinnen konnte, weil ich die ersten Schritte bekommen habe, wie wer Maeglin ist.
Immer wenn Leute was über die Serie reden, bin ich völlig verwirrt, was da abgeht.
Also. Ja, macht ja nichts. Ich find's halt einfach schön, weil ich halt einfach, für mich ist das halt so ein riesengroßes Suchspiel und ich beschäftige mich damit einfach noch intensiver mit dem Silmarillion, um nachzugucken, oder mit den anderen Werken, um einfach nachzugucken, was ist jetzt dazu gedichtet und was entspringt tatsächlich in irgendeiner Art und Weise Tolkiens Feder. Und das ermöglicht für mich einfach auf eine sehr spielerische Art und Weise, mich tiefergehend mit den Werken Tolkiens auseinanderzusetzen. Und damit hat die Serie sich für mich eigentlich schon gelohnt.
Ja, das freut mich, finde ich. Es freut mich, wenn Leute sich freuen.
Gut, und dann wollen wir doch mal dafür sorgen, dass sich auch andere Leute freuen.
Ja.
Und da würde ich sagen, hier gibt es eine Kapitelmarke fürs Gewinnspiel.
Also ich hatte mir Folgendes überlegt. Wir haben ja in diesem Kapitel über mehrere Sachen so ein bisschen kontrovers diskutiert.
Ja.
Und ich hätte gerne, dass die Leute mir dass Leute uns was dazu schreiben, zu einem der Themen, die wir heute im Kapitel diskutiert haben. Also ihr könnt euch was aussuchen. Und bitte mehr als zwei Sätze. Also ihr müsst schon irgendwie einen Standpunkt erörtern.
Ja, und da ich sehr auf Bauchpinselei stehe, würde ich sagen, es gibt zwei Aufgaben. Ich sage, wir verlosen 10 Stück für deine Frage.
Okay.
Und wir verlosen 10 weitere.
An Leute, die sagen, dass wir die geilsten sind.
Nein, die uns einfach mal mitteilen, warum sie uns hören und auch gerne, wo sie uns hören. Das interessiert mich echt, weil ich einfach, wir kriegen das hier schon mal mit. Irgendwie, wir hatten ja gerade die Bauchpinselei mit irgendwie Angelina, die jetzt Mutter geworden ist, die irgendwie neuen Kontakt zu Tolkien gefunden hat. Und ich meine, klar, wir können unglaublich gerne stundenlang reden, aber ich finde es ist einfach nochmal schön, auch so mitzukriegen, warum hören uns die Leute, was bewirken wir bei den Leuten. Ich bin auch immer jemand, der gesagt hat, ich halte einen Vortrag lieber vor 2 Personen, die Bock auf das Thema haben, als vor 400 Leuten, die da sitzen, weil sie Credit Points kriegen. Das heißt, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, ich will jetzt hier irgendwie Milliarden an Menschen mit unserem Podcast erreichen. Aber es gibt halt diese ganz vielen Situationen wie bei Angelina, die wir so nicht mitkriegen würden. Das ist halt einfach schön für mich, finde ich, für dich hoffentlich auch, einfach mitzukriegen, wo wir die Menschen erreichen und wie sie uns genießen. Deshalb so von mir im Prinzip die zweite Möglichkeit ranzukommen ist, wo hört ihr uns und warum hört ihr uns? Und da darf man natürlich auch gerne ein bisschen positiv drüber schreiben.
Was ist, wenn Leute beide Aufgaben, steigt dann ihre Gewinnchance?
Ja, natürlich. Ich meine, wir haben, ne, sie müssen dann halt einfach nur 2 Mails schreiben. Also da kommen nämlich jetzt, wie passiert das? Ihr könnt entweder an silmaria@tolkien.fm schreiben oder ihr könnt auf das Feedback-Formular einfach unter jeder Folge unter silmaria.de antworten, je nachdem, was euch lieber ist, je nachdem, wo ihr uns hört, also über die Webseite oder keine Ahnung was. Und ich würde sagen, du bist jetzt erstmal in den USA 3 Wochen.
3 Monate. Gott bewahre.
Dann ist das Tolkien-Seminar das Wochenende drauf. Ich weiß nicht, wann wir aufnehmen wollen.
Also ich habe in der Woche nach dem Tolkien-Seminar recht wenig Zeit. Ich hatte ja vielleicht, nehmen wir auch auf dem Tolkien-Seminar an. Ich weiß nicht, auf was, ich weiß nicht, wie du da.
Dadurch, dass ich die komplette Hybrid-Veranstaltung fahre, werde ich die ganze Zeit irgendwie wirklich hart vor Ort sein müssen. Und wird er nicht, aber guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel den Allerheiligen ist ja ein Feiertag, zumindest bei uns.
Bei mir nicht.
Bei dir nicht.
An einem Tag verreise ich.
Du verreist am 1. November?
Ja, und ich bin dann auch mal erst, also ich.
Du hast gerade gesagt, du hast die Woche nach dem Seminar Zeit.
Ich habe gesagt, da habe ich wenig Zeit.
Ach, wenig Zeit, okay. Dann müssen wir es wahrscheinlich tatsächlich vor dem Seminar machen.
Da hätte ich aber auch Zeit, ich am 26.
Ja, das heißt, ihr habt Zeit bis zum 25. die Mails zu schreiben, weil am 26. werden wir in der Sendung die Person entsprechend ziehen. Und ihr findet auch alle Informationen zum Gewinnspiel in den Shownotes. Wie gesagt, wenn ihr keine Shownotes seht, einfach auf silmaria.de gehen, auf die Folge klicken und da bekommt ihr die ganzen Shownotes angezeigt. Da findet ihr alle Hinweise, welche Fragen gibt es, wohin die E-Mail schicken etc. pp. Bis wann. Und dann gibt es jetzt nochmal die Möglichkeit und einfach, weil wir es beim letzten Mal nicht gesagt haben, für alle Menschen, die diese Folge jetzt leider erst zu einem späteren Zeitpunkt hören. Am 26. Oktober 2022 werden alle Exemplare verlost. Bei der Anzahl an Nachfragen gehe ich nach den Belehrenkarten gehe ich auch davon aus, dass wir sie alle weg werden. Und vielleicht finden wir noch in irgendeinem Keller auf dem Dachboden nochmal ein paar für ein Weihnachtsgewinnspiel. Aber wie gesagt, wenn ihr das jetzt nach dem 25. hört, könnt uns gerne trotzdem noch schreiben, warum ihr uns hört und wo. Aber es gibt dann halt keine Karten mehr.
Ja, und es gibt wirklich keine Karten mehr. Es ist nicht so, dass wir euch keine schicken wollen, aber das sind wirklich die Restbestände.
Ja.
Ihr müsst dann an Clyde Cotter schreiben, sagen, bitte gebt doch mal die Karte raus.
Aber auch Clyde Cotter hat sie nicht mehr, weil Clyde Cotter hatte ihren kompletten Lagerbestand vor Jahrzehnten gefühlt an die DTG übermittelt.
Aber sie könnten ja neue drucken lassen.
Ich weiß nicht, ob sie die Rechte dafür noch haben oder ob das nicht einfach... Das
könnte man eventuell ja einholen. Aber bitte schreibt nicht uns, diese Folge nach dem 26. Oktober 2022 hört, bitte schreibt nicht uns, bitte schreibt Clyde Cotter.
Ja, und wie gesagt, vielleicht finden wir noch mal irgendwo welche. Ich kann auch noch mal bei mir im Keller auf die Suche gehen, aber wie gesagt, ne, wenn wir hauen sie jetzt raus, das sind so die letzten Exemplare und dann freuen wir uns Und wenn ihr keine Belerian-Karte haben möchtet, was natürlich gut möglich sein kann, habt ihr trotzdem eine Deadline. Und ich würde sagen, bis zum 23. könnt ihr nämlich die Hausaufgaben oder solltet ihr die Hausaufgaben für die nächste Folge machen. Und die Hausaufgabe besteht in die Vorbereitung des Kapitels, das da heißt, Maria?
Völlige Überforderung. Von den ersten Menschen im Westen.
Oh, die Menschen kommen.
Endlich Menschen.
Menschen, ein Kapitel oder zwei Kapitel?
Nur das eine, das ist schon ganz okay lang. Und da erfahren wir eben viel über Menschen. Und wir sollten Menschen genießen.
Wieso?
Weil wir Menschen sind.
Ach so, wie langweilig.
Aber danach geht's dann wirklich ab. Also im nächsten Kapitel danach passieren einige Dinge, über die wir uns eigenständig beschäftigen sollten. Und wir können ja mal einen kleinen Ausblick machen, was jetzt kommt in Zukunft. Was euch noch erwartet. Also gesagt, im nächsten Kapitel geht's um Menschen. Danach geht's richtig ab in dem Kapitel. Da passieren jede Menge Sachen. Danach kommt von Beren und Luthien, wo wir, glaube ich, mindestens zwei Folgen drüber reden können. Dann geht's nochmal richtig, richtig ab. Dann kommt Turin Turambar, wo es nicht abgeht, sondern runter. Und zwar bis ganz nach unten. Und da können wir, glaube ich, auch mehr als eine Folge drüber reden. Dann kommt ein Kapitel, in dem es, also quasi nach Beren und Luthien geht's nur noch steil bergab. Ich spoiler schon wieder. Aber danach geht sehr viel kaputt. Und quasi jetzt, das nächste Kapitel sind so die letzten ruhigen Minuten, die wir haben.
Ich bin sehr gespannt.
Abgehen heißt übrigens nicht, dass es Action im Herr-der-Ringe-Stil gibt.
Ab geht die Party und die Party geht ab. Und wir so, wo sind die Noldor?
Tot.
Fëanor hinterher. Ey, yo, was geht's?
Ab in den Westen.
Genau.
Ja. Mandors Partyhallen. Genau, so ist das.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Oh, mir fällt gerade noch eine Sache ein.
Ja.
Ich hatte in der letzten Folge versprochen, dass es eine Sonderfolge zu Ortsnamen gibt. Ich bin leider nicht dazu gekommen, die zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt im Urlaub dazu komme. Also ich komme ja vielleicht dazu, sie zu schreiben, aber nicht die aufzunehmen. Also muss ich euch leider vertrösten, die Folge kommt dann irgendwann. Vielleicht im Oktober, vielleicht November.
Oder zu Weihnachten.
Oder das. Und dann gibt es ja auch hoffentlich eine Feedback-Folge, wo wir dann das ganze Feedback vom Gewinnspiel vorlesen.
Genau. Das hoffe ich doch sehr. Da müssen wir halt einfach gucken, wie es dann bei dir dann im November aussieht. Ob wir dann noch einfach irgendwo noch mal eine zweite Folge, eine Feedback-Folge dazwischen schieben. Na gut, dann bleibt mir jetzt natürlich noch die Frage, wie schlimm war der Tee?
Er war tatsächlich gar nicht so schlimm. Also es war schon okay. Also es schmeckte eigentlich hauptsächlich wie halt so ein Gewürztee halt so schmeckt. Aber er schmeckte nicht übertrieben nach Lebkuchen. Das finde ich sehr gut. Von daher 2 von 3 Silmaril.
2 von 3 Silmaril. Es ist eine sehr schöne Wertungsskala. So, jetzt mache ich mal eine Kapitelmarke, weil du bist ja so eine Silmarillion-Expertin. Und ja, genau. Und es gab halt so, ich meine, ich kenne ja jetzt auch ein bisschen die Geschichte, ja noch nicht ganz, weil es ist ja noch so. Aber ich weiß, dass du halt die Serie nicht guckst. Aber es gab so eine Szene, wo ich weiß nicht, was ich dafür geben würde, du sie siehst und ich einfach nur deine Reaktion dabei beobachten kann. Wobei ich in dem Falle Angst um meinen Fernseher hätte oder den Beamer oder weiß der Henker was.
Du darfst ruhig spoilern, ich werde es nicht,
ja,
ist mir vollkommen egal.
Ich weiß, und zwar erklärt Gil-galad lässt Elrond eine Geschichte rezitieren, wie Mithril entstanden ist.
Und aus Blattläusen?
Viel geiler. Soweit ich weiß, hat Tolkien nie wirklich beschrieben, woher es kommt, oder?
Naja, es ist halt Metall, ne? Es ist halt.
Ja, aber ich meine, es ist ja schon eine sehr besondere Art und Weise des Metalls.
Ja, also soweit ich weiß, ich habe mich jetzt noch nie in meinem Leben intensiv mit Mithril beschäftigt, aber ich glaube nicht. Also warum sollte man beschreiben, wo es herkommt?
Genau, und das hat sich Emerson zunutze gemacht. Und zwar ist die Begründung, wie Mithril entstanden ist, indem an einem Baum auf einem Berg, in dem ein Silmaril sich verehrt hatte, das Gute gegen das Böse, ich weiß gar nicht, wer der Elben das war, gegen einen Balrog kämpfte und während des Kampfes ein großer Blitz in diesen Baum einfuhr und durch die Kraft und das Licht des Silmaril durch die Wurzeln bis ins tiefste Erzreich runterreichte und so im Prinzip das Mithril erstellt hat. Und jetzt kommt der Clou daran, aus irgendwelchen Gründen brauchen die Elben bis zum Frühjahr das Mithril, weil ansonsten werden ihre leblichen Hüllen sterben. Und ich saß da und ich dachte mir so,
hä?
Genau. Die Szene ist optisch unglaublich schön gemacht. Also dieser Kampf mit dem Balrog, so, das ist wirklich cineastisch gut gemacht. Aber das ist eine komplette Geschichte, dachte ich mir so, was würde ich dafür geben, wenn Maria diese Szene mal sieht und ich einfach nur ihre Reaktion beobachten kann?
Warum sollen sie Maria in einem Baum hängen? Ist das ein Weihnachtsschmuck?
Nein, nicht im Baum. Sie waren im Prinzip so im Baum, also im Geäst. Also nicht hängend, sondern im Prinzip der Baum hat diesen Silmaril umwachsen. So als Fremdkörper im Baum, wie es ja passiert, auch dass man ja in Bäumen auch schon mal sägt und da irgendwie noch Munition drin findet. Und so im Prinzip wird das dann dargestellt und durch diesen Kampf mit einem Blitz in den Baum rein und dann hat sich dieser Blitz mit dem Guten und dem Bösen und gepaart und ist dann durch die Wurzel bis ins tiefste Erzreich gegangen und damit ist Mithril eigentlich leuchtet und schimmert Mithril deshalb so schön, weil es halt das Licht des einen Silmarils, der verloren gegangen ist, beinhaltet.
Ich muss sagen, das ist auf dem Grad mit Helmhammerhand ist ein Nazgul und Kankra ist eine Frau. Was? Das ist doch, das haben die doch aus einem Generator, da haben die so eingegeben, so in so eine künstliche Intelligenz, die hat denen irgendwie was geschrieben und dann. Wie entsteht Mithril? Und hat die irgendwas mit Silmaril, irgendwas mit Balrog, irgendwas mit Baum? Das klingt nach Tolkien. Fuse!
Ja, also, wie gesagt, die Serie sorgt schon dafür, dass ich mich viel intensiver mit der Geschichte auseinandersetze. Ich bin auch sehr gespannt. Morgen früh um 6 kommt die neue Folge raus. Und da soll es endlich Action geben. Ich bin mal sehr gespannt. Vor allem bin ich mal gespannt, ob sie in der ersten Staffel auflösen, was es mit Mithril auf sich hat und warum die Elben sterben, wenn sie es nicht kriegen.
Vielleicht schnupfen die das.
Ja, wer weiß. Aber ja, das war doch mal so ein schöner Moment, wo ich so herzhaft in die Tischkante gebissen habe. Ich meine, es ist based on Tolkien. Und
der arme Tisch.
Ja. Ich soll mir mal, Tommy Krapfers hat irgendwann mal so in seiner, in den Ferngesprächen preist er immer sein Beißholz an. Vielleicht sollte ich mir auch mal eins zulegen.
Ich muss gerade aber tatsächlich stark an das Rammstein-Video zur Sonne denken, wo sich Schneewittchen auch so Gold spritzt. Ich glaube, das machen die Elben auch.
Aber die spritzt sich dann Mithril.
Genau, so wird das sein. So vergehen die Elben, weil sie kein Mithril mehr zum Spritzen haben.
Ja, wie haben sie es dann aber bis dahin dann überlebt?
Das musst du Tolkien fragen.
Ah, okay. Gott, Maria, hast du sonst noch irgendetwas für die heutige Folge?
Tatsächlich, mir fällt da was ein. Ich hatte in der letzten Folge auch versprochen, dass wenn wir 144 Follower auf Twitter haben, wo wir übrigens @SilmarilPodcast heißen, dass ich dann einen Thread zu der Zahl 144 poste. Und als die Folge rauskam, hatten wir bereits über 144 Follower. Und dann habe ich auch diesen Thread geschrieben. Leider war es ein bisschen aus technischen Gründen ein bisschen schwierig. Und darum ist der ein bisschen untergegangen. Aber es gibt diesen Thread, wenn ihr mal schaut auf unserem Twitter-Account. Man kann das auch lesen, wenn ihr keinen Twitter habt. Dann könnt ihr einfach in eure Suchmaschine eurer Wahl eingeben, @SilmarilPodcast Twitter und dann könnt ihr das auch anschauen und dann scrollt ihr ein bisschen runter und dann findet ihr irgendwas.
Genau, am 11. September hast du es gepostet. Ich packe einfach mal gleich den Link rein in unser Pad, damit wir das nachher für die Shownotes auch haben. Dann findet ihr das nämlich auch direkt, wie gesagt, wie Maria gerade gesagt hat, man kann Twitter auch sehr gut ohne Account lesen.
Wenn ihr wissen wollt, was die 244 bei Tolkien-Fan Bewandtnis hat.
Wunderbar. Dann, liebe Maria, wünsche ich dir unglaublich viel Spaß in den USA. Einen guten Flug ohne Stornierung auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg.
Ja, bitte.
Wie lange bist du in Milwaukee von den 3 Wochen?
Nur einen Tag.
Oh, nur einen Tag. Also wirklich nur Stippvisite. Hast du dich schon bei Bill angemeldet, dass du auch gerne mal ins Anduin-Projekt reingucken möchtest?
Ich habe das Kontaktformular benutzt, mir wurde nicht geantwortet. Ich bin tief betrübt.
Sehr merkwürdig. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das alles noch klappt und dass du, wie gesagt, viel Spaß in der Ausstellung.
Ich freue mich schon sehr.
Und komm heil und in ganzen Stücken wieder.
Ja, ich versuche keine Hände oder andere Gliedmaßen zu verlieren.
Sehr gut, sehr gut. Dann hab eine geile Zeit und bis im Oktober dann.
Bis zum, bis zur Oktoberaufnahme. Und lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.